Dieses Mal bei Sträter Bender Streberg.
Gerdi, du hast noch einen Film gesehen?
Ja, tatsächlich. Hier die lieben Freunde und Kollegen von Turbine, die haben uns.
Turbine.
Die haben uns.
Jetzt?
Keine Ahnung.
Entschuldigung.
Absolute Gleichschaltung.
Absolute Gleichschaltung.
Jetzt Sträter, Bender, Streberg, der Podcast. Bei Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Herzlich willkommen zu Sträter, Bender, Streberg, der Podcast Nummer 114.
Doch, 14, richtig.
114, ja.
Danke an alle, die uns unterstützen über Patreon. Ihr habt jetzt schon eine Menge gesehen. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt war, was wir gemacht haben.
Ich sag mal 20 Minuten.
20 Minuten, eine halbe Stunde, irgendwie so weiter. Ihr kriegt natürlich immer mehr Content.
So ist das.
Immer mehr. Und der Wind weht wieder übers Meer. Das war auch ein Reim. Wer hat es gesungen? Herwig Mitteregger.
Wer?
Herwig Mitteregger.
Ich hatte das jetzt bei
Immer mehr war die Solo, die erste Solo-LP von Herwig Mitteregger.
Ach ja, stimmt, von Spliff. Von Spliff, genau. Ja, okay, genau, der war das.
Genau.
Ja, immer mehr weht übers Meer, ist jetzt auch nicht so ein richtig sauberer Reim, aber jetzt ist
das
auch zu spät.
Das kommt sehr nah an Mama hebt Kaffeegläser auf für ein Gelee, du bist schon ewig in der IG Chemie.
Oh.
Das reimt sich aber nicht so gut.
Ja,
es reimt sich insgesamt überhaupt nicht.
Das war Klaus Lage, Monopoly. Der aber nicht den Text geschrieben hat, sondern das war dann Wolf Mahn, um mal einen kleinen Ausflug in den Deutschrock.
Wolf Mahn hätte für diesen Text auch einen Mahn Bescheid von mir gekriegt, weil
Mahn Bescheid
nicht so richtig gut.
Okay.
Willkommen zu dieser Ausgabe 114.
Ja,
14. Wir widmen diese Ausgabe in ihrer kompletten Länge, Breite, Höhe und Tiefe einem Mann, nämlich Thomas Danneberg. Genau. Der hat davon nichts mehr, weil er ist leider verstorben. Aber wir möchten einfach mal uns bedanken in unserem Namen bei allen Synchronsprecher und Rinnen, die
und nicht-binären Synchronsprecher.
Und nicht-binären Synchronsprechern, Ninsen, die unser Leben bis dato so bereichert haben. Dazu gehörte natürlich auch Thomas Danneberg.
Am meisten.
Ja.
Also es war, der Genuss steigerte sich ins Unermessliche durch Thomas Danneberg Synchronisation, so wie Joachim Kerzel oder Joachim Tennstedt auch. Es waren viele Joachims.
Frank Glaubrecht,
Dietmar Wunder natürlich.
Ja. Gerd Günther Hoffmann. Und
ja. Das ist eine Steigerung des Genusses, das kann die deutsche Synchronbranche, Branche ist auch ein zu großes Wort, die müssten eigentlich eine Kaste, die sind ja eine Gilde,
ja.
Die haben ja auch eine Gilde.
Sind
und
sie
das,
auch.
Das sind die Könige und Königinnen.
Gibt es eigentlich ein anderes Land, was so eine Synchro-Kultur hat?
Nein, wir sind das. Wir
du brauchst
sind
die Frage das. Gar nicht zu Ende zu führen. Nein,
nein, ja,
es gibt kein anderes Land.
Du musst dir vorstellen, in Botswana stehen sie und einer spricht alle Rollen.
Oder
über den Originalton.
Ich habe eine Raubkopie von Red Heat damals gehabt, da hat ein Typ hat alles gesprochen.
Ich glaube, die Polen machen das auch. Die Polen oder haben das gemacht. Die Polen, es gibt immer nur einen, der dann alles gesprochen hat.
Ja. Ja.
Aber die Kunstform des Synchrons, das haben wir gemacht. Und das hängt natürlich auch ein bisschen mit unserer Hörspielkultur zusammen. Dadurch gab es natürlich sehr, sehr, sehr viele Sprecher, die bekannt wurden durch Radiohörspiele. Und als es dann darum ging, amerikanische und englische und auch französische Filme zu synchronisieren, hatten wir schon eine ganze Menge, also in Deutschland gab es schon eine Menge Leute, die auch eine sehr ausgeprägte Stimme hatten. Und Thomas Danneberg hatte zusammen mit Arne Elsholz, ich kann Thomas Danneberg nicht ohne Arne Elsholz benennen, weil die beiden, wir kannten die alle nicht.
Ja.
Ja, also ich habe einmal mit Anna Elsers telefoniert, da war er betrunken. Thomas Dannenberg habe ich tatsächlich nie gesprochen. Wie die jetzt drauf waren privat, ist jetzt auch mal egal.
Sag nochmal, Anna Elsers, Tom Hanks, ne?
Tom Hanks,
ja, alles klar, mehr Kevin brauchst Klein. Du nicht sagen, dann weiß ich alles. Ja. Okay.
Thomas Dannenberg wurde 1942 in Berlin geboren, hat von 1959 bis 1960 eine Ausbildung als Hochseefischer in Island gemacht.
Und das später dann
so auch. So wie der Thorsten auch, ne?
Und war auch Schlagzeuger, hat unheimlich viel gemacht und ist dann durch das Schauspiel, durch kleine Rollen in die Synchronwelt eingetreten. Und die Stimme hat uns geprägt, wie gesagt, wenig andere. Wenn ich jetzt mal alle Schauspieler hier durchgehe, es gibt welche, die sind dabei, die hattet ihr nicht auf dem Schirm, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Ich bin mir sicher, ich hatte alle auf dem Schirm. Sag an.
Okay. Schwarzenegger.
Klar.
Natürlich.
Stallone.
Klar. Natürlich.
John Cleese.
Klar.
Da war ich schon überrascht. Oh, also das ist
John Cleese, das ist fantastisch, natürlich.
Das hatte ich damals nicht so auf dem Schirm. Allerdings habe ich Fawlty... Nee, hatte ich nicht.
In Fawlty Towers hat er ihn synchronisiert. Und er hat ihn synchronisiert in Fisch namens Wanda und in allen anderen Filmen auch. Ja, und das ist ganz toll. Nee,
hatte ich nicht auf dem Schirm. Erzähl weiter.
Ja, aber das allein das... Wir sind erst beim dritten dritten Schauspieler. Die gleiche Stimme von Schwarzenegger und John Cleese
zu machen,
ohne dass du
dieses piefige, kleinteilige, transportiert.
Ohne dass du im Kino sitzt und einen John Cleese-Film siehst und denkst, das ist doch die Stimme von Schwarzenegger. Ja. Das hast du nie gedacht.
Sensationell.
Das hast du nie gedacht. Nee. Und er hat ja Schwarzenegger und Stallone auch zusammen synchronisiert.
Gleichzeitig. Expendables 2.
Wirklich?
Und ich meine, es ist 2. Ja. Treffen sich Schwarzenegger und Stallone und beide reden miteinander
und,
in einer Kirche.
Und beide klingen nicht gleich.
Genau, okay. Weil er sie anders angelegt hat.
Und das ist eben die große Kunst von Dannenberg gewesen, dass er das eben halt konnte.
Respekt.
Dan Aykroyd.
Na klar.
Ja.
Ganz sicher.
Logo. Mhm.
John Travolta.
Ja, klar.
Oh. Travolta.
Immer hoch und spitz und angelehnt an die Originalstimme. Stark.
Dan Aykroyd.
Hast du gerade schon gesagt.
Habe ich gerade schon gesagt.
Veroperung. Okay.
Entschuldigung. Dennis Quaid.
Ja, hat man aber nicht so viel gesehen.
Ja,
hattest
genau,
du maximal was von in hattest du viel. Ja, klar.
Rutger Hauer.
Ja, natürlich. Ja,
Thomas Dannenberg spricht den natürlich berühmten
spricht er.
Monolog.
Ich habe Seabeams gesehen.
Genau.
Gigantische Schiffe, die brannten. Draußen am Tannhäuser Tor.
Ich habe jetzt gedacht.
Terence Hill.
Terence Hill natürlich, ganz klar.
Ganz klar.
Sie hatten eine freundschaftliche Ebene zueinander, ja.
Das muss ja.
Der eine Eisdealer hat in Dresden. Aber weiter.
Dann war das aber auch, dann war der aber auch sehr in dieser ganzen.
Rainer Brandt.
Mischpoke drin.
Ja, weil er es erfüllen konnte, weil er es einlösen konnte.
Ja, genau, absolut. Ja.
Terence Hill hat ist Eisdealer in Dresden?
Ja, eine Eisdealer in Dresden.
Wie heißt die? The Hills Have Eyes.
The Hills Have Eyes, genau. Das ist nahe Bad Spencer, im Kurort.
Entschuldigung, das ist
ja sensationell.
Das war das Erste, was ich dachte.
Es wird mir jetzt erst.
Ja, er kann es.
Ich kann es noch.
Das entfaltet sich gerade erst bei mir.
Vor allen Dingen im Zusammenhang mit diesem Horrorfilm.
Michael York.
Ja, man, jetzt nicht so viel, habe ich gesehen, habe ich in den bewusst nur wahrgenommen, tatsächlich in den
Austin
Filmen.
Austin Powers. Genau, Film.
Basil Exposition.
Genau. Er hat einmal Bruce Willis gesprochen.
Ja, und zwar bei Stirb langsam 2.
3.
3. Ja, 3. 2 war am Flughafen, 3 war dann mit dem Schild.
Jetzt erst
I Hate, genau.
Genau, mit Samuel
Jackson. Und da hat er tatsächlich...
Jeremy Irons. Da hat er
dann, gut gemacht, da aber fand ich gut.
Manfred Lehmann ersetzt, weil Manfred Lehmann zu hoch gepokert hatte. Das wurde dann nach auch...
Ja, so. Der Lehmann.
Der Lehmann halt. Er hat einmal Pierre Brice gesprochen, tatsächlich einmal Winnetou gesprochen bei Winnetou.
The Hill Have Eyes.
Ja, komm, so lustig war das.
Das hast du nie. Es ist ein Filmtitel. Es kam. Nee, pass auf, du musst werten. Punkt 1, es kam schnell.
Ich mach doch nur Spaß.
Nein, es kam schnell. Das gilt mehr als alles andere. Ja, das Wortspiel muss nicht gut sein, wenn es wirklich schnell ist.
Ja.
Dann hast du The Hill. Und? Läuft, have eyes. Das heißt, du hast einmal den richtigen Namen und die Wort, also die Sinndopplung.
Ja.
Und dann hast du Hill have eyes, die phonetische Doppelung. Und es ergibt Sinn für eine Eisdiele. Mhm. Und deswegen ist das so ein 99 kam, Punkte von 100 Punkte Ding.
Und ganz ehrlich, der kam komplett aus dem Nichts. Da war ich selber jetzt überrascht. Ich hab den nicht vorbereitet. Und das sind die Sachen,
die du immer brauchst.
Die du,
wenn du das spontan schaffst, du spürst es ja nicht, wenn er an dir vorbeizieht, weil du nicht drauf gekommen bist, du spürst ja keinen Schmerz.
Ja.
Aber der Triumph, den selbst ich spüre, wenn du so ein Wortspiel, das mag jetzt für viel überschätzt sein.
Was heißt denn selbst du? Du kennst dich ja wohl damit aus. Du bist doch wohl vom Fach.
Ja, aber ich bin
also
ja,
du lässt
ja
nicht, keinen Karlauer liegen,
aber ich bin ja nicht frei von Neid. Verstehst du?
Nee.
Ich bin ja nicht frei von Neid, wenn es ein richtig gutes Wortspiel
ist. Das ist aber kein Neid, das ist Wertschätzung.
Ja, da ist nee, eine Beimischung von Neid. Verstehst du?
Ja.
Und selbst wenn ich spüre die Glorie von The Hill Have Eyes, ja, weil ich das auch sehen kann an der Eisdiele.
Ja, ja.
Und wenn du dann diese Glorie des Spruches hast,
ja,
dann kann ich da schlecht in einer Minute drüber weggehen.
Man kann mich buchen.
Ja. Hill Have Eyes. So, du hast viel zu vorne. Nur mit den Augen, das ist super.
Mit diesen blauen Augen.
Ja,
super. Er hat relativ wenig Animationsfilme synchronisiert. Er hat einmal Cap und Kappa, The Fox and the Hound of den Disney-Film, wo er quasi die Rolle von Mickey Rooney gesprochen hat, den Fuchs. Und dann hat er natürlich, wenn John Cleese Animationsfilme gemacht hat, wie zum Beispiel bei Shrek, den Froschkönig, der nachher der Froschkönig war, den hat er auch gesprochen. Aber er war auch zum Beispiel Alain Delon in Scorpio, der Killer.
Ah, okay.
Das war auch, und natürlich Adriano Celentano.
Ja, in vielen Filmen, nicht in allen.
Diese Filme, ehrlich.
Nicht in allen, aber in vielen Filmen war es und es waren immer die besseren. Immer die besseren.
Aber was haben die Filme damals echt abgeräumt?
Ja, und Celentano, was hat das?
Und das lebte bei uns vor allem von der fluffigen.
Ja.
Pass auf, du hörst seine Stimme, hast das mit dem launigen Humor von Terence Hill verbunden.
Ja.
Und das war der Erfolg der Adriano Celentano-Filme bei uns.
Ja, Rainer Brandt.
Und das verdanken, also den Erfolg verdanken wir Rainer Brandt und dem verdanken wir eben Thomas Danneberg.
Ja, absolut.
Weil hättest du das irgendwie schwächer gemacht, die waren nämlich gar nicht so wahnsinnig lustig. Die haben halt immer eine Ebene des Wortwitzes obendrauf bekommen. Und das war, er hat auch ein Hörbuch gemacht. Das einzige Hörbuch, das ich von ihm jemals gefunden habe, ist von John Katzenbach, dafür aber ungekürzt, so 10 Stunden.
Das
weiß nicht, ob der Patient war oder so.
Ist das mit Simon Jäger zusammen? Er hat zusammen mit Simon Jäger.
Ich meine, das macht das so. Ja, hat er zusammen mit Simon Jäger gemacht? Oder alleine? Ich weiß es gar nicht.
Auf jeden Fall hat er sich
aber
da
war
so ein
toll,
bisschen,
hat er toll
bisschen
gelesen.
Rausgehalten aus dieser Nummer. Er hat aber auch zum Beispiel Art Weingartner synchronisiert, Rick DeCommon in Meine teuflischen Nachbarn, The Burbs.
Ja, mehr kann man ihn nicht ran.
In der Edition von Birnenblatt habe ich den Film hier, der auf Deutsch synchronisiert tatsächlich besser ist als auf
einer
Englisch.
Einer
der wenigen Filme. Gibt's,
nein, das sind unheimlich viele Filme, die auf Deutsch besser sind als auf Englisch. Nee. Das seht ihr falsch.
Das seht ihr falsch. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, die Aufwertung dessen, ich glaube, Das Leben des Brian gehört dazu auf Deutsch. Jeden Fall ein Film, der nochmal die Hysterie-Schraube noch ein bisschen anzieht von Joe Dante. Da hatten wir ja das große Vergnügen für diese Birnenblatt-Edition, den Audiokommentar zu
sprechen. Wir waren alle erkältet, wisst ihr noch?
Das war
Im
Studio B.
Wie ich nicht.
Ich war nicht erkältet.
Das gibt es in dieser wunderbaren Videokassetten-Blu-ray-Edition. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, war limitiert. Egal. Und natürlich ganz klar Jake Elwood in The Blues Brothers. Das war eine der letzten Sachen,
also Dan Aykroyd,
die Thomas Danneberg je gemacht hat, übrigens, nämlich für unsere Freunde von Turbine, die Extended Version, nochmal die Szenen zusammen mit Rainer Baselow als John Belushi zu sprechen.
Ja.
Und das wahrscheinlich geil.
Ja.
Das ist sehr gut. Man hört natürlich, dass die Stimmen älter geworden sind, aber da haben die sich richtig nochmal Mühe gegeben, sehr, sehr dankbar. Und auch in dieser Turbine-Edition natürlich.
Ja, die lassen sich ja nicht lumpen.
Da ist das Nummernschild drin, hier Illinois, da ist der Führerschein drin von Jake Elwood, mehrere Aufkleber. Und
der Film in 5000 verschiedene Versionen.
Genau.
Super. Inklusive der Super 8-Version, sag ich jetzt mal einfach.
Nein,
so.
Ist nicht, aber ist es nicht, ist auf jeden Fall. Und natürlich sagt Dan Aykroyd, also Thomas Dunn, diesen Satz, den ich jetzt mal bitte von dir gesprochen hören. Du wirst es nicht besser machen als Thomas Danneberg, aber du wirst es in seinem Sinne jetzt mal machen.
Es sind 106 Meilen bis Chicago. Wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. Tritt drauf.
Genau. Wo ist das zuletzt vorgekommen? Wo habt ihr das zuletzt gehört? Außerhalb von Blues Brothers?
War das Last Exit Schinkenstraße?
Nee.
Nee, was war das?
The Bear.
The Bear, natürlich.
Da tauchte das einmal. Ja. Der Richie hat das dem Kami gesagt. Ja.
Alleine was für ikonografische Sätze?
Ikonische
Sätze er gesagt hat. Also nicht nur der legendäre improvisierte Monolog von Rutger Hauer in Blade Runner.
The Hill of Ice. Ich habe Schwierigkeiten damit.
Ich mache dir ein T-Shirt. Natürlich.
The Hill of Ice. Wir merken uns das.
Natürlich
als wichtiger kleiner Wegstein innerhalb dieses Podcasts.
Natürlich auch alles von Arnold Schwarzenegger, wobei Arnold Schwarzenegger im Original natürlich Get to the Job!
Ja.
Natürlich großartig ist, aber natürlich ich komme wieder. Ne? Oder
Klammer auf, Schwarzenegger hat ja jetzt ein Motivationsbuch geschrieben.
Ja.
Die schnelle 7 Regeln für Erfolg. Ein Buch, das du nicht benötigst, wenn du Arnold Schwarzenegger bist, natürlich.
Nein.
Weil er eine Menge Rückenwind hat. Aber gelesen von Bernd Eggers. Also
in der deutschen Version?
Bernd
Schade,
Egger.
Ich hab echt gehofft, dass Schwarzenegger das selber macht. Weil der kann ja Deutsch. ich hätte da totalen Spaß gehabt.
Ja, super.
Ich hätte total
Spaß gehabt. Nee, das hat Bernd Egger gemacht. Bernd Egger macht's nicht übel. Bernd Egger ist natürlich jemand, der sich stimmlich, ob aus Versehen oder von Natur aus, sehr an Stallone und Schwarzenegger anlehnt in der Klangfarbe. Mhm. Das war schon erschreckend in dem letzten Terminator-Teil, als man das erste Mal hörte, stark.
Mhm.
Und er liest dieses Buch und der ist halt so ein bisschen, ab und zu knödelt er sich einen zurecht. Aber besser, als wenn jetzt der Kollege, den du immer im Zug triffst, das gelesen hätte.
Prochno.
Ja, genau.
Vor allen Dingen, den du immer,
aber den hat
immer einmal im Zug triffst.
Aber der hat doch Stallone synchronisiert in diesem...
Rocky.
Schwierig.
Nee, nicht in Rocky.
Doch, nee, in Rocky 1 und 2. King.
Und in diesem anderen Superheldenfilm, wo über diesen alten...
Ach so, ja.
Was? Ja, ja, genau, oh, in Samaritan.
Genau, Samaritan. Wo sie am Ende kein Geld mehr hatten für die Special Effects.
Wo sie aus der PlayStation 1 den...
Naja, und I'll Be Back und natürlich, was ist das? Das ist ein blaues Licht. Was tut es?
Es leuchtet blau. Genau.
Und natürlich, komm rein, nimm den Keks, setz dich hin. Du Arsch! Das ist Lane Brian. Ja, genau. Und einfach, ja, man kann einfach nur sagen...
Ich fand seine Synchronisation auch toll in diesem... wo De Niro und Stallone gegeneinander boxen.
Nick Nolte hatte auch noch, den habe ich nämlich nicht
aufgenommen.
Nick Nolte.
Genau. Oder wie wir sagen, Nick Nolte.
Nick Nolte in welchem Film hatte, wo sie gegeneinander boxen?
Das war Stallone und De Niro vor 7, 8 Jahren. Nee, nicht Copland. Stallone und De Niro in eine Comedy, wo sie gegeneinander boxen. Wo der eine immer sich damit über Wasser hält, dass er in so einem CGI-Anzug boxt für Computerspiele,
PlayStation,
dann kämpfen sie gegeneinander, der andere ist im Stahlwerk und schweißt immer so Figürchen zusammen. Und De Niro kommt da rein und sagt, hey, das ist ein toller Bastelarbeiten, Klimbim-Penner. Gib mir mein Geld. Und er sagt, dein Geld ziehe ich mir aus dem Arsch. Die ganze Zeit, ist sehr, sehr lustig.
Ist das dann Danneberg und
Danneberg und natürlich
Brückner.
Brückner, ja.
Ja.
Das ist toll.
Auch Fernsehen gemacht, natürlich. David Soul. Starsky und Hutch.
Starsky und Hutch.
Genau. Ja. Und dann auch sehr schön wieder in dem Starsky und Hutch, in der Hommage, in dem Remake mit Ben Stiller und Owen Wilson. Am Ende dann mit Paul Michael Glaser, dann Frank Glaubrecht zusammen. Und natürlich, er war Howie in Ein Colt für alle Fälle. Douglas Barr.
Stimmt. Ja.
Er
war auch Giuliano Gemma. Also Engel essen Bohnen.
Auch die Engel
essen Bohnen. Das war so ein Ding, wo du gedacht hast, das ist doch weder Terence Hill noch Bud Spencer.
Ich habe den Film geliebt, wegen der Sprüche, wegen der Synchro.
Ja,
also das super. Ist auch unbedingt ein Film, im Original wäre wahrscheinlich auf Italienisch.
Der heißt aber, nur Die Engel essen Bohnen?
Ja.
Auch Engel essen Bohnen oder nur Die Engel essen Bohnen?
Bitte schreibt das in die Kommis.
Das ist super, den habe ich als Kind, als ich bei meinem Vater das Wochenende immer verbringen musste, haben wir den auf VHS gesehen.
Ja.
Und das war immer der gleiche Film.
Ein super Bali-Kinofilm. Typischer Bahnhofskino.
Also so ein typischer Bahnhofskino,
so 30er Jahre in Chicago angeblich.
Ja.
Weißt du, Giuliano aber irgendwie auch nicht. Hat noch nur das eine Auto mit Einschusslöchern, ist egal, toller Film.
Thomas Danneberg hat auch Synchron-Regie gemacht und Synchronbücher geschrieben, zum Beispiel für alle Pierce Brosnan, James Bond.
Ah, okay.
Ja.
Ernsthaft?
Das hat Thomas Danneberg gemacht. Und natürlich dann John Cleese zweimal gesprochen als Q. Und was Hörspiele angeht, haben wir schon drüber gesprochen, hat er sich relativ zurückgehalten. Er hat mit Manfred Lehmann die Jerry Cotton Hörspiele gemacht. Aber
ganz toll übrigens.
Wir haben hier Raum, an diesem Tisch, jemanden sitzen, der tatsächlich für Thomas Danneberg Texte geschrieben hat.
Ja.
Nämlich, ich bin's nicht.
Ich?
Und nämlich Gary Streberg hat für, du hast, glaube ich, wie viele Gespensterkrimis hast du?
Verlies
Navidad. Das war dieses spanische.
Das spanische Kerker.
Ruhig. Muss
Verlies Navidad. Ich versuche gerade The Hill Have Eyes zu toppen.
Geil, schaffst du nicht. Aber Verlies Navidad ist ebenfalls sehr schön.
Ich glaube vier.
Vier. Und bei zwei davon, die hast du.
Im Verlies der blutigen Träume und das Dämonenhaus.
Und die Maske hast du auch.
Genau.
Die Maske, Tobias Meister, da spricht Tobias Meister. Genau. Also die Gespensterkrimi-Serie, wer sie nicht kennt, produziert und Regie Oliver Döring, damals auch natürlich John Sinclair, wissen wir ja alle. Aber Gary hat die Romane. Einige davon adaptiert als Hörspiele.
Genau.
Unter anderem das Dämonenhaus,
das
wo Dämonenhaus. Thomas Dannenberg eine kleine Rolle hat, eine richtig große Rolle hatte, aber in der
Folge. Aber er hat eine super Line.
Ja, pass auf, er hat eine super. Ich komme gleich drauf, Gary. Aber der Fluch des Pharao, der Fluch des Pharao. Da hat er die Hauptrolle. Zusammen, also sein Antagonist ist Frank Glaubrecht. Mhm. David Nathan spricht mit. Und da ist eine richtig, richtig große Rolle. Also könnt ihr auf allen Streamingdiensten, gibt es auch auf CD, Der Fluch des Pharao, Gespensterkrimi, geschrieben von Gary Streberg, gesprochen von Thomas Dannenberg. Meine Frage jetzt, investigativ, wusstest du, dass die Rolle von Thomas Dannenberg gesprochen werden wird?
Nee, ich wusste damals, dass eine Sprecherin, die Buffy synchronisiert hat, also Sarah Michelle Gellar, dass die, ich glaube, bei Verlies der blutigen Träume.
Es ist nicht Katrin Fröhlich.
Das weiß ich nicht. Und die Franziska Pegula, die hat Franziska das wusste Pigula. Ich auch noch.
Ja. Aber,
sag's dir gleich.
Ich habe mich aber sehr gefreut.
Ja, natürlich, wir gerade vom Dämonenhaus, wo du das gerade schon angeteasert hast, da hat er ja wirklich eine Line, die ist ja quasi für ihn quasi,
Das war, er spielte so eine Art Man in Black-Typen, der dann zu dem Tatort kommt und da wurde ein Typ wurde von einem Werwolf praktisch komplett zerlegt und meinte, da sagte ein Assistent, sagte, hier liegt, glaube ich, Mr., ich sag jetzt mal einen Namen, Mr. Miller. Und dann sagte er, und hier auch.
Aha, okay.
Das war jetzt, und das war, ist jetzt nicht so besonders lustig, aber Jahre später. Waren wir mal bei einer Cobra 11 Entwicklung.
Ja.
So. Und da saßen wir mit den Kollegen zusammen, mit den Head-Autoren zusammen und da einer von den beiden war ein totaler Hörspiel-Fan. Mhm. Und der meinte dann, ja, und dann habe ich dieses Hörspiel gehört, so ein Gespensterkrimi. Und da dann zitierte der diesen Satz.
Ja.
Ne? Und ich war so unendlich stolz. Vor allen Dingen, als ich dann da so saß und sagte, das habe ich geschrieben.
Gary Streberg, was hat das mit dir gemacht?
Ja, das hat mich mit sehr viel Stolz erfüllt.
Aber wann hast du denn erfahren, dass Thomas Dannenberg das sprechen wird?
Als ich es gehört habe.
Jetzt gerade.
Gerade eben. In dem
Moment, wo als ich
aber das passt doch, aber das ist wirklich, das passt ja wie Arsch auf einmal. Und das Tolle ist wirklich beim Fluch des Pharao, er hat eine Rolle, ist eigentlich mehr Dennis Quaid, den er da.
Ja, genau.
Oder Travolta
so ein Indiana Jones-Typ irgendwie so.
Genau, ja.
So ein
Typ.
Genau.
Ja, und er hat auch noch als Schauspieler hat er nicht so richtig viel gemacht. Er war vor der Kamera in den 60er Jahren einmal bei einem Edgar Wallace dabei, zusammen mit Kinski. Aber er hat in den 80er Jahren tatsächlich bei diesen ominösen, wo auch sehr viele Synchronsprecher dabei waren, auch Manfred Lehmann, Geheimcode Wildgänse, Kommando Leopard, legendär auch mit Klaus Kinski.
Diese Filme.
Und der Kommando 1988, alle mit Louis Collins übrigens. Mhm. Und da hat Thomas Dannenberg dann so einen Söldner gespielt und natürlich auch sich selbst gesprochen.
Genau.
Super.
Das wäre auch schräg gewesen, wenn wir
Thomas Dannenberg.
Der wird fehlen. Absolut. Der fehlt ja seit 5 oder 7 Jahren schon.
Schon, ja.
Aber
ja.
Wie viele Synchronsprecher hat er auch irgendwann gesagt, er synchronisiert nicht mehr. Es ist jetzt gut, er geht jetzt in Rente und.
Das reißt immer so Lücken. Das reißt in meine empfindliche Autistenseele, wenn da ein Sprecher wechselt. Ich kann das nicht so.
Ja, das ist schwierig. Das ist ein Problem unserer Generation aber auch wirklich, die wir damit aufgewachsen sind.
Wie hieß nochmal der Synchronsprecher von Woody Allen? Das war ja auch so ikonisch.
Wolfgang Dräger.
Das war ja
stimmt. Auch das gleiche Kaliber.
Da konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass der mal eine andere Stimme.
Ja, aber es ist aber einfach.
Und dann hat das tatsächlich Woody Allen hat das angeordnet. Ne?
Weil, aber es ist so, dass wenn du jetzt zum Beispiel so ein Sprecher bist, zum Beispiel hat Thomas Dannenberg auch einmal Nicolas Cage gesprochen, indem er John Travolta in Face Off.
Ach so,
sozusagen. Da ist er schon halt auch dabei. Nein, aber das Tolle ist einfach, dass diese Filme halt Alltag bleiben. Dass diese Filme immer da sind für uns und die Stimme immer da
ist. Obwohl, es hat mich wirklich total geärgert, dass Leben des Brian bei Netflix ist, aber nicht in der deutschen Synchro.
Ja, dann guckst du dir auf Blu-ray an.
Ja.
Den Film hat man gefälligst auf DVD und Blu-ray. Das war sogar eine der ersten DVDs, die ich mir damals gekauft habe, 2001.
Ja, ich habe den als DVD, glaube ich.
Noch mal, den mehr als und ich Blu-ray. Glaube sogar in der amerikanischen NTSC-Version, glaube ich, für 80 Mark bei Saturn in Köln gekauft.
Ja, das sind 40 Euro.
So.
Wir rechnen wieder um.
Ja. Viele Filme, die Thomas Danneberg synchronisiert hat, sind in diesem Buch vertreten.
Vermutlich alle.
The Last Action, nicht alle, The Last Action Heroes, geschrieben von Nick DeSemelin. Der Nick DeSemelin ist der Herausgeber, der Editor von Empire, dem besten internationalen Filmmagazin. Und
Entschuldigung.
Er hat bereits das...
Raus damit.
Das erfrischt.
Ja,
und er hat auf jeden Fall auch das Buch geschrieben, was du auch schon hier vorgestellt hast, Wild and Crazy Guys.
Ja.
Habe
ich das tatsächlich?
Hast du hier vorgestellt.
Das Buch.
Wild and Crazy Guys.
Habe ich das Buch? Weil ich frage mich wirklich, habe ich das jetzt wirklich oder habe ich das nur als
Hast du es denn auch gelesen?
Ich habe es gelesen und gehört. Ich mache das manchmal parallel. Manchmal sitze ich sogar im Bett und lass mir das vorlesen und lese gleichzeitig.
Manchmal stehst du sogar nachts auf und holst dir. Wär's aus dem Kühlschrank, oder? Verteilst, wär das Echte
genau.
von der Tür.
Ja.
Vor allen Dingen wär das Unechte.
Ja.
Mal, das schmeckt total
das nach sind dann nur, Urin. Das sind dann nur
Klümpchen. Das sind wär das Unechte.
Nee. Oma, das sind nur Klümpchen. Das sind keine
Klümkes.
So, The Last Action Heroes ist ein sehr, sehr schönes, lesbares Buch über den ganzen Aufstieg des
Action-Genres.
Angefangen mit Rocky bis hin in die 90er Jahre. Die 80er Jahre gehen durch, also alle möglichen Sachen werden da besprochen. Filme von Schwarzenegger, Filme von Stallone, alle Chuck Norris.
Ich wollte gerade sagen, Chuck Norris darf nicht fehlen.
Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Dolph Lundgren und auch Steven Seagal, von dem ich tatsächlich nur Alarmstufe Rot gesehen habe. Und
das
nachdem ist, ich dieses
war ja auch Under Siege. Das war eigentlich wirklich einer der guten Filme.
Ja. Und nachdem ich dieses Buch gelesen habe, weiß ich auch, warum ich den Rest nicht gesehen habe. Sehr, sehr, sehr schönes Buch. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, welche Filme nicht zustande gekommen sind. Es sollte mal ein Buch geben mit, einen Film geben mit John Cleese und Arnold Schwarzenegger, wo John Hughes sogar, glaube ich, seine Finger im Spiel hatte. Das sehr steht geil. Da alles drin. Da hätte man sich natürlich auch da auf die Synchro gefreut, was da passiert wäre. Und warum das Ganze dann in den 90ern dann so ein bisschen weggebrochen ist, also Stichwort Last Action Hero.
Der übrigens immer noch toll ist.
Guter Film.
Der einfach gut ist.
Das war ein guter Film. Er kam nur
sehr, sehr unterschätzt.
Das Problem,
er kam zu einer komischen Zeit.
Es wird genau benannt, warum dieser Film nicht so gelaufen ist, wie er hätte laufen
sollen. Ja, benenn mal ganz kurz.
Schwarzenegger hat, und John McTiernan wollte es nicht, aber Schwarzenegger hat darauf bestanden, dass dieser Film gegen Jurassic Park angesetzt wird im Sommer 93. So, und das hat den
nicht
Film
gekillt. Nicht so super gekillt. Schlau.
Nein.
Und er war auch überambitioniert im Storytelling.
Das stimmt. Er war ein bisschen viel Meta.
Der hatte sehr viel Meter.
Ja.
Wobei der sehr viel Meter hat, die ich sehr geliebt habe.
Ja. Ich hab den Film
die Zusammenstellung dieser Cops immer.
Ja.
Ja?
Ja.
Sind dann Zeichentrickhas und sie gehen mit einer Computerholographie von Humphrey Bogart auf Tour. Also so die immer so, die so eingeteilt wurden. Das war super geil.
Ja.
Sehr gut gefallen.
Und natürlich die Hamlet-Sequenz, ne? Claudius, you killed my father. Ja. Big mistake. To be or not to be.
Not to be.
Und von diesem Film Last Action Hero haben natürlich alle anderen Meta-Action-Filme, Demolition Man sage ich jetzt einfach nur, da sehr viel von
ganzen Meta von abgeschnitten. Ist, Meta. Was immer noch ein geiler Titel ist, Demolition Man. Das ist eben, das können auch nur die 90er.
Ein Lied von welcher Band?
Weiß ich nicht.
The Police.
Ach so.
Deswegen Demolition Man ist ein Lied von Ghost in the Machine von The Police. Und dann natürlich The Expendables, wo dann die Guten dann auch zusammenkommen. Und da gibt es auch ein schönes Bild von Dolph Lundgren, Stallone, Schwarzenegger und von Jean-Claude Van Damme, The Muscles von Brussels. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, ein sehr, sehr schönes Buch, kostet 14.
Wenn nicht, ist es ein sehr kryptisches Buch.
Ja.
Ja. Aber das ist auch mal wieder, das ist mal wieder so ein Paradebeispiel, Hennes. Solche Bücher, warum gibt es sie nie auf Deutsch? Warum kommen.
Weil der Markt zu klein ist. Du musst es übersetzen.
So wie ich.
Du musst
das Markt ist zu klein, so wie ich.
Ja.
Ja.
Der ich Markt in Waltrop ist der zu Markt klein. Auch zu klein. Du kriegst da kaum noch was. Nur Fischfrikadellen, Eimer und dann hört es sofort
dann
auf.
Ich würde das, wenn irgendein Verlag sagen würde, Hennes, würdest du das in 2 Wochen uns übersetzen, würde ich sofort machen. Aber wie gesagt, ich biete mich da jetzt mal an.
Ja.
Sehr, sehr schön, sehr viele Fußnoten auch.
Aber das ist so schade, weißt du?
Gary, Ich schenke dir dieses Buch.
Oh, bitte echt? Ja, dankeschön. Bitte. Gracias.
Für dich.
Die du Geschenke, die da komplett mir vorbeigereicht werden.
Hören. Gary, kannst du dir ausleihen, aber...
Nee, lass mal. Nee. Oder kannst du nicht wieder, wenn es mir ausleihst.
Ja, genau.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, Thomas Danneberg, also allen nochmal...
Der langsamste Dieb der Welt.
Nee, du bist leider so was zwei Jahre.
Das wäre mal, kannst du das mal so als Film pitchen? Der langsamste
Dieb. Du leihst dem was und kriegst es nie wieder.
Nee, du bist da wie so ein personifizierter Bermuda-Dreieck.
Das ist Quatsch.
Er ist das Salak des
Ich bin der Salak deiner privaten Gegenstände.
Ja, aber wir wollen nochmal ganz ehrlich sein. Wir wollen mal ganz ehrlich sein, Hennes.
Die Sachen werden über viele Jahrhunderte verdaut.
Das wollen wir doch lieber lassen.
Aber wir wollen noch mal ganz ehrlich sein, Hennes. Ist uns beiden schon so oft passiert, wenn du irgendeine DVD suchst und du findest die nicht. Den ersten, den du anrufst oder ansimmst, ist: Gary, hast du das und das?
Es ist aber das Gleiche bei dir, mein Freund.
Ja, ja, und das Gleiche ist bei dir.
Wie oft kriege ich von dir?
Jetzt erst kürzlich wieder. Das Buch hier von Judd Apatow.
Hast du das noch?
Ja.
Brauchst du
ja.
das? Nein, ja. Ich wollte nur wissen, ob du es hast
genau.
oder nicht.
Ja. Genau, das reicht dann auch schon. Weißt du?
Das ist so, wenn wir irgendwann nicht mehr sind, unsere Hausstände, die sind komplett vermischt.
Genau.
Deswegen schenke ich euch übrigens immer alles. Keine Reue, kein darüber nachdenken. Ja. Was weg ist, ist weg.
Ja. Was weg ist, ist weg.
Sehr gut.
Ja, das ist schön.
Dann, während ihr Verleiher seid, kleingeistige Verleiher und Krämer.
So.
Die Nebenhöhlen.
Also, meine Fresse.
Was ist das eigentlich?
Soll ich aus den Tempeln von Babylon vertreiben?
Heißt Nebenhöhlen auf Englisch eigentlich Beneath Caves? Oder?
Das sind Beneath Caves, ja. Die Nebenhöhlen, Side Caves.
Side Cave Bob.
Genau. Side Cave Bob. I have in my Side Caves some slime.
Sind wir gerade dabei, Sachen, die wir auf dem Tisch liegen haben, in die Kamera zu
machen? Wenn wir schon dabei sind, können wir machen. Also für alle, die uns nur hören, wir haben die Sachen auch visuell bei YouTube ins Bild reingehalten. Gary hat auch was mitgemacht.
Ich habe auch was, ein Buch, was ich nicht auf dem Schirm hatte und was dann plötzlich unüberraschend hat der Kollege Heb mir das ein Foto geschickt aus New York.
Der Drecksack. War in New York.
Der war in New York, ja.
Was war aber denn jetzt
das
die Pause?
Das Wetter so ein bisschen schlecht, sag ich jetzt
was
mal.
Was hast du denn gerade für eine Pause gemacht?
Ja, weil du Drecksack, du wirfst immer mit solchen Sachen.
Das ist eine Wertschätzung, wenn ich jemanden Drecksack oder auch...
Ach, das ist eine Wertschätzung?
Ja, wenn ich zu jemandem sage, du bist echt eine Drecksau. Das ist eine Wertschätzung.
Naja.
Das ist im Ruhrgebiet, sagt man das, du altes Arsch. Also voller Neid und ich gönne es
nicht. Hand mal hoch, ich will den Klappentext
lesen. Das ist ein Buch über welchen Film?
Über einen Film, den, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, der uns auch mitgeprägt hat, was unser Humorverständnis angeht. Und das ist Airplane, beziehungsweise die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Die Deutschen können das ja nicht lassen, die müssen ja immer umständliche Titel machen, weil Airplane, das verstehst du gar nicht.
Aber wie hättest du den Film denn auf Deutsch Flugzeug?
Nee, ich hätte es einfach gelassen.
Airplane. Naja, die Fortsetzung war dann das im Weltraum.
Airplane 2. Da haben die Crew gar nichts mehr mit dazu
zu tun. Ach so, und dann gab es ja noch den berühmten Zucker Abrams Film aus den 80er Jahren, Ruthless People, der auf Deutsch hieß, bitte Gary?
Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone.
Mit Danny DeVito und Bette
Midler.
Und
Judge Reynolds.
Genau.
Und,
wer hat den Titelsong gemacht?
Mick Jagger.
Richtig.
Ja,
und davon hat Weird Al Yankovic auch eine Version, eine Parodie gemacht.
Aber es war auch ein toller Film.
Toothless People.
Ja. Der war toll, der Film. Also da hatte ich zum ersten Mal Bill Pullman gesehen.
Bill Pullman. Was ist denn an diesem Buch jetzt?
Genau, also dieses Buch ist, Thorsten, darf ich dir das mal ganz sachte aus der Hand nehmen? Das ist ein sogenanntes, wie soll man sagen, das ist so ein Interviewbuch. Ne, also die Macher werden interviewt zu dem, wie es zu der Entstehungsgeschichte von Airplane. Und es wird auch ein bisschen weiter ausgeholt, weil davor hatten sie natürlich den Riesenerfolg mit Kentucky Fried Movie. Haben wir gerade noch drüber geredet. Regie John Landis, ganz genau. Und nach Kentucky Fried Movie haben die sich gedacht, da brauchen wir den Landis gar nicht mehr für, das kriegen wir auch so hin. Mhm. Und das Tolle ist wirklich, ich meine, wie gesagt, der Film, der hat uns so geprägt und hat so tolle, wenn man sich heute mal vorstellt, hier der Peter Graves, der ja wirklich ein sehr ernster Schauspieler
ja,
war.
Ja, der Pilot.
Der damals, und der spielt da praktisch einen Pädophilen. Als ich das hier, gelesen habe, ist mir das erstmal bewusst geworden. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ja, aber als der zu dem Jungen dann sagt, irgendwie, warst du schon mal in einem Cockpit? Nein, das erste Mal. Hast du schon mal jemals einen erwachsenen Mann nackt gesehen? Weißt du, und dann steigerte sich, da warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis. Weißt du, so
denkst. Naja, aber wir haben das natürlich damals gesehen und fanden es lustig, obwohl wir es nicht verstanden haben.
Weil es die Steigerung war.
Ja, genau. Ja.
Nee, aber das, man kann sich, ich finde, man kann sich den Film heute immer noch angucken, man kann immer noch Spaß haben, aber die Entstehungsgeschichte, das ist halt großartig.
Das, das Buch heißt
Surely You Can't Be Serious.
Wer sagt das dann?
Leslie Nielsen.
Don't call me Shirley. Yes, I'm
don't
serious.
Don't call me Shirley.
Auf Deutsch auch anders, bestimmt auch kongenial. Shirley, okay.
Sie müssen alle ins Krankenhaus. Was ist das? Ein Gebäude mit vielen Kranken. Das ist so doof, aber.
Aber es ist unser Humor. Das heißt,
das ist wirklich, also hat, der hat uns echt.
Ich würde sagen, diese Sachen, ähnlich auch wie die Synchronisation von Rainer Brandt, haben uns zu dem gemacht,
absolut, was wir sind. Ja, leider. Muss man ganz ehrlich sagen. Da ist auch ein Bild drin. Ich kann es jetzt leider auf der Schnelle nicht finden, aber
dann lass
das
es.
Ist. Es gab ja innerhalb von Kentucky Fried Movie gab es ja den Filmspoof zu Der Mann mit der Todeskralle, also Enter the Dragon.
Das ist ganz fantastisch. Clan.
Ja, aber Clan, Dr. Clan, der im Original hieß der ja Dr. Han oder Mr. Han, glaube ich. Und aber hier in dem Buch steht, dass die ganzen Namen, die immer benutzen, tatsächlich auf Freunde und auch Lehrer von denen. Also Freunden. Die hatten auf Freundinnen, du Grammatik-Nazi. Und auf jeden Fall, dass das Dr. Clan.
Der Hans Lander der deutschen Sprache, Hennes Bender. Soll ich ein Glas Milch holen?
Dass Dr. Gerne. Clan tatsächlich ein Professor von denen war. Und mein Lieblingsmoment ist immer noch, und da kann Henry, mein Sohn und ich, wir können da immer noch sehr drüber lachen, das ist, wenn das anfängt und du siehst die Skyline von New York und drunter steht Hongkong. Das ist so doof.
Ich finde das auch.
Und
ich hab's auch geklaut.
Jedes Mal, wenn ich die Skyline von New York sehe, sage ich immer Hongkong.
Das war doch auch bei hier The A-Team, bei der Verfilmung Liam Neeson.
Ja, das war unabsichtlich.
Dom siehst und drunter steht Frankfurt und Kino alle.
Da war das aber eher unabsichtlich.
Das war unabsichtlich, aber sehr lustig auf jeden Fall. Ja, Gary, du hast noch einen Film gesehen?
Ja, tatsächlich. Hier die lieben Freunde und Kollegen von Turbine, die haben uns. Turbine. Die haben uns.
Keine Ahnung. Entschuldigung. Absolute Gleichschaltung. Absolute Gleichschaltung. Furchtbar.
Die haben offensichtlich.
Schrecklich. Das ist echt unheimlich.
Aus jedem Müll.
Was? Mal einfach anders aussprechen. Mal gucken.
Oh aber Gott. Auch gleichzeitig. Das war wirklich unfassbar unheimlich.
Gary, bitte.
Gary, ja, Entschuldigung. Dankeschön. Ja, unsere lieben Freunde bei Turbine, die haben uns wieder beglückt mit ein paar Versionen von The Black Phone. Und da haben sie offensichtlich. Haben sie hellseherische Fähigkeiten, weil das ist tatsächlich ein Film, den ich nicht gesehen hatte und immer aber sehen wollte.
Ja, das reicht dir schon als hellseherisch.
Und das dann in dem Moment, also praktisch. Weil
es gibt nur zwei
Minuten,
Pressungen.
5 Minuten bevor ich mir den bei Amazon teuer ausleihen musste, kam das Paket und da habe ich mich sehr gefreut.
Ja. Oh, das ist aber auch ein bisschen creepy und spooky.
Ja,
genau. Das ist der Film, ein Horrorfilm mit Ethan Hawke.
Genau.
Nach einer Geschichte von Joe Hill.
Joe Hill, ganz genau. Und es hat auch sehr, sehr viele.
Der übrigens Stephen auch King. Augen hat, genau wie Terrence Hill. Don't go there.
Jetzt wollen wir nicht da drauf rumreißen. Ja, also ich fand den toll. Schade, dass Thorsten den jetzt noch nicht gesehen hat. Du bist ja Schissbuchsen-Hennes.
Ja.
Aber
kann ich den als zart beseitetes Blümchen?
Ja, ich denke schon. Sehen. Du hast ja auch S gesehen. Also das ist so, wenn sie S mochten, werden sie diesen Film.
Okay, Joe Hill, Sohn von
Stephen King. Ganz genau. Mhm. Aber das ist jetzt, da muss ich den Fachmann mal fragen.
Darf ich nochmal?
Ja, gucken, klar, das war auch deine eigentlich.
Was da als Ausstattung noch mit dabei ist, Audiokommentar, entfernte Szene, Featurettes.
Thorsten, Frage. Bist du auch bewandert in den Werken von Joe Hill?
In der Tat, ja.
In der Tat. Ist das. Basiert das denn auf tatsächlich? Also man basiert auf eine Geschichte, aber ich habe aus dem Making-of habe ich erfahren, dass da doch einiges dazugekommen
ist. Ja, da ist einiges dazugekommen. Seine Geschichten sind entweder fragmentarisch und fußen auf einer guten Grundidee, oder aber sie sind manchmal entscheidend zu weitschweifig, ja, entscheidend zu detailliert für die Idee. Das habe ich halt häufiger bei ihm schon mal gehabt. Es fußt auf einer Idee von einer Story, Novelle, nennen wir es eine Novelle von Joe Hill. Ja, aber okay. Das ist,
ja,
es gibt doch, das ist schwer.
Also ich fand ihn toll. Also spielt in den 70ern, tolle Musik dabei, tolle Darsteller, junge Darsteller.
Splatter, Jumpscare.
Auf es gibt so ein paar Scares, aber wie gesagt, wenn du es mochtest, also es hat sehr viel Stephen King-Vibes, würde ich so sagen. So
ja, es hat sehr viele auch böser Mann und junge Menschen.
Ja, ja, Bullemann und
der Bullemann.
Bullemann addicted zu jungen Menschen.
Genau, genau.
Gary hat noch einen Film gesehen im Kino, To Catch a Killer. Der glaubt,
Catch a Killer.
Ja, der, da ist jetzt praktisch der
noch läuft.
Der noch läuft. Ja, ja.
Was denn, was wandert?
Ja, To Catch a Killer ist praktisch, da würde man jetzt sagen, wenn Sie Schweigen der Lämmer mochten, mögen Sie auch To Catch a Killer. Okay. Also, es ist ein Serientäter, beziehungsweise in dem Fall ist es ein Scharfschütze, der zu Silvesternacht.
Nicht zu viel
zu spoilern. Ja, gut, du hast vollkommen recht. Die
es Parallelen. Ist kein Scharfschütze, vergessen Sie
nein.
Es.
Die Parallelen.
Ist ein Ziegenschütze.
Wollte noch was einbauen?
Ja,
noch
nee, ist okay.
Habt ihr noch irgendeinen Impuls, den ihr nachgeben müsst? Okay.
Das ist kein Scharfschütze, ist Scharfwaage. Das ist ja bei Sternzeichen.
Ja, schade. Ich hätte euch den Film gerne angepriesen.
Dann preis ihn doch nochmal an.
Ein Film, der auf keine Franchise basiert, was ich schon mal sehr, sehr gut fand. Es ist ein richtig, eigentlich To Catch a Killer, das ist, der Name ist Programm. Und er ähnelt sich in was die Figuren angeht, tatsächlich ein bisschen an Schweigen der Lämmer, weil du hast zum Beispiel den väterlichen
Psychopathen,
Chef,
der hilft.
Die Hannibal Lecter-Figur, die fehlt tatsächlich. Aber du hast zum Beispiel die junge FBI-Agentin, die ein schweres Trauma mit sich trägt, und du hast den väterlichen Boss von ihr, also praktisch den Crawford, den Scott Glenn so kongenial
großartig
gespielt hat.
Ja, aber nicht nur.
Den hast du so, und daraus ergibt sich eine super Story, wie ich finde. Und
spannend.
Sehr spannend, und der den Antagonisten da spielt, also den Serienkiller, ist ein bisschen überraschend. Will ich auch jetzt gar nicht spoilern, weil das...
Ist gut beim Thriller.
Und
obwohl es funktioniert bei Schweigen der Lämmer auch ohne. Wir erkennen ja sofort James Gump.
Ja.
Ne?
Ja,
ja, auf jeden Fall. Ich fand ihn mal wieder richtig gut, und es hat mich so wirklich an so Filme erinnert, wie auch hier The Bone Collector mit Angelina Jolie damals.
Jolie
und Denzel Washington. Und einem nicht viel agierenden Denzel Washington, der aber toll spielt.
Ganz genau.
Einem also Buch ich fand von Jeffrey Deaver.
Moment. Da muss ich ganz kurz, der Knochenjäger. Lincoln da muss Ryan. Ich mal ganz kurz mal einhaken. Ja. Gary, du weißt auch, was ich hinaus will. Wir saßen zusammen und guckten Aliens 4, der von Jean-Jacques
Genet.
Vom Regisseur von Amélie.
Und Delikatessen.
Kommt, Aliens 4. Und wir haben, da war ein Nebendarsteller, und wir sagten, woher kennen wir den? Das war einer dieser typischen Nebendarsteller, den habe ich so oft gesehen, woher kenne ich den nochmal? Und Gary sagte aus der Ecke, das ist der Killer aus The Bone Collector. Mhm. Und wir alle drehten uns um so, ja, danke Gary, den brauchen wir auch nicht.
Das hast du falsch
abgesprochen. Und in dem, doch, das warst du, da waren Zeugen dabei.
Ja, ich habe es gesagt, aber du verwechselst die Filme.
Nein.
Wo der den Bösewicht gespielt hat, war bei diesem Christopher Lambert, diesem Schachthriller.
Du hast ganz genau gesagt. Ich weiß,
das war auch nicht Bone Collector, sondern oben, und der Schauspieler war eine Nonne.
Ach was.
Nur, dass ich weiterhelfen kann.
Ich weiß noch ganz genau, dass es um den Knochenjäger ging.
Ja? Okay,
du hast gesagt, das ist der Killer aus der Knochenjäger. Und in dem Moment wurde Spoilerboy geboren.
Ah ja, genau.
The Origin Story of Spoilerboy.
Meine Güte, ne.
Okay, also To Catch a Killer.
Das Alien ist ein Weibchen, genau wie alle Dinosaurier im Jurassic Park. Ich mach das immer noch.
Ja.
Spoiler auf Filme, die schon jeder gesehen hat.
Und der Film kaputt.
Ja, fertig.
Für immer. Nee,
dann bin ich raus.
Ich hab die ganze Zeit gesagt, das ist ein Männchen. Ja, was ist das denn für ein Twist?
Das ist ja hier Matriarch.
Matriarchat hier.
Ja.
Unter Dinosaurier. The Creator. Übrigens auch ein Film, der auf keiner Franchise basiert. Null.
Was sehr, sehr erfrischend ist, finde ich.
Obwohl der Film natürlich...
Obwohl Captain America vorkommt, aber...
Ja, aber nur ganz kurz. Ganz kurz am Ende rettet er alles. Aber das wollen wir jetzt nicht spoilern.
Ja. Der führt doch was im Schilde.
Wollen wir noch einmal sagen, The Creator ist der neue Film von Gareth Edwards, der ja Monster gemacht hat, der Godzilla gemacht hat und der Rogue One gemacht hat.
Genau.
Die Star Wars Story, die Vorgeschichte zum ersten Star Wars. Ja. Er hat sehr, sehr lange gebraucht, um diesen Film zu machen.
Und er hat ihn wohl auch für einen schmalen Euro gemacht.
80 Millionen Dollar, glaube ich. Ja, und er sieht nicht danach aus. Also das sagen alle, die vom Fach sind, sagen, der Film sieht dreimal so teuer aus, wie er ist.
Ja, ja.
Und auch mit John David Washington.
Dem Sohn von Denzel. Denzel Washington.
Ganz genau. Und einer jungen Darstellerin namens Madeleine Una Walls, 7 Jahre alt, glaube ich, zum Zeitpunkt, als sie den Film gedreht hat. Unfassbar gut.
Ja.
Ansonsten Darsteller, die man kennt, die aber jetzt nicht wirklich Stars sind. Ich würde jetzt auch mal einfach sagen, John David, niemand geht ins Kino, um den neuen John David Washington zu sehen.
Ja.
Also man geht, um den neuen Denzel Washington zu sehen, aber John David Washington ist genau dieser Typ, deswegen funktioniert das
gut, auch bei Tenet.
Ja.
Der wo man sagt, okay, dem nehme ich das jetzt ab und das ist jetzt kein Star. Was ist denn der Star? Was ist denn der unique selling point bei Creator, The Creator, Gary?
Ja, also der
die Prämisse.
Die Prämisse, der Antagonist. Ja, es ist natürlich wieder so die Handlung eines, ich würde mal sagen, so The Reluctant Father, also er muss jemanden beschützen oder ja, es geht um KI.
Es geht um KI.
Es geht um KI, aber das ist aber ein sehr, ein Film, der KI mal aber eigentlich positiv zugeneigt ist.
Ja, das fand ich ja das Tolle bei diesem Film, dass du wirklich beide Seiten quasi so ein bisschen abgewogen hast, ohne dass es jetzt beliebig wird. Er beleuchtet durchaus beide Seiten und da wir ja mitten in dieser ganzen KI-Diskussion auch drin sind, ist dieser Film besonders, wie ich finde, sehenswert. Er hat unglaubliche Schauwerte, die Visuals, die visuellen Effekte sind unglaublich gut, die Story ist gut, die Action ist gut. Er erinnert natürlich ganz stark an Apocalypse Now, an Platoon, weil das Ganze auch so in Thailand gedreht worden ist.
Ja, und vor allen Dingen auch an solchen Sachen wie zum Beispiel The Last of Us. Es geht ja immer um einen Typen, der eigentlich so eine Art Beschützer-Vaterrolle übernehmen muss. Und
Mandalorian.
Ja, der war ein Ab ist Bein, Ab ein Arm, ne?
Leon, der Profi.
Ja, aber das spielt keine Rolle.
Das spielt
es spielt eine Rolle in dem Sinne, dass du einfach erfährst, dass das ein Mann ist, der Narben hat. Also und Appe Beine.
Ein Ab ist Bein.
Und ein Ab ist Bein.
Also wissen, auf einem Bein kann man nicht stehen.
Ja.
Was
aber er
stimmt.
Schon, genau.
Und es sind Sachen, die du alle schon gesehen hast. Aliens ist irgendwo drin. Irgendwo ist Aliens drin. Blade Runner ist irgendwo drin. Ich finde, das Ende ist auch sehr Rogue One. Also dieses Ding.
Ja, vor allen Dingen der Edwards, der hat immer so ein Faible dafür, so sein Science Fiction so an Orten spielen zu lassen, die immer sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit haben. Ne? Also so dschungelmäßig. Ne?
Unique Selling Point.
Ja. Das ist ein
Science-Fiction-Film mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Das scheint ein tatsächlich, das war bei Monsters so, das war bei Godzilla so, das war bei, was haben wir jetzt gerade noch gesagt?
Rogue One auch so.
Du hast recht, ja, man fühlt
also,
das.
Also da, wo eigentlich Technik komplett versagt, weil sie sofort rostet, nicht in dem Fall.
Der soll mit so einem schönen Weihnachtsfilm reinscheißen.
Ja,
das ist aber, Gary, das ist ein guter Punkt. Das klang so banal, als du damit anfängst, aber ich dachte wirklich, nee, du stimmt, das hat recht.
Ja, weil, er mag das, glaube ich.
Weil das sind diese Verbindung von Natur, von dieser nicht sehbaren, feuchten Landschaft da oder hohe Berge.
Ja, und Reisfelder in China.
Reisfelder,
also
genau.
Das ist, ja. Ja.
Und wir wissen ja, wenn in China ein Sack Reis umfällt,
dann ist aber.
Hallo, wie fandst du denn die große Raumstation,
Ja, die hat natürlich sehr an
an was?
An Dingenskirchen, Avengers.
Weißt du, an was sie mich erinnert hat?
Nee, warte.
Sieht aus wie das Raumschiff gewordene Van Halen-Logo.
Ach so, ja.
Es sieht wirklich aus, als wäre es direkt aus einer Van Halen-LP rausgeflogen.
Ja, ja.
Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ne?
Nein.
Übrigens, mir fällt da gerade was ein, was auf tatsächlich, in der Sekunde kommt mir, da spielt ein Schauspieler mit, der spielt auch in To Catch a Killer mit.
Okay.
Oh, das ist.
Musst du jetzt nicht gucken, aber ist vielleicht.
Nee, muss ich auch nicht gucken und. Oh ja, okay. Das ist, aber, das ist eine wichtige Figur, tatsächlich.
Okay, Ken,
wann guck mal, deine Apple Watch sagt, du hast die Ringe für Armbewegungen geschlossen bereits.
Ja, Respekt. Wanna TB spielt auch
Ken. Ja, den finde ich ja immer toll.
Und ja, ist ein sehenswerter Film, komplett ohne Comic Relief, alles komplett. Hat mich überhaupt nicht gestört, hat mich wirklich, der Film ist nicht kurz. Und es ist wirklich,
mich gut unterhalten gefühlt.
Wirklich ein Film. Und das Besondere, was du schon sagtest, keine Franchise, keine Superhelden, kein Star Wars.
Aber hör mal, das tut so gut, dass du nicht das Gefühl hast, du musst vorher irgendeine Animationsserie gesehen haben, um zu begreifen, warum es bei diesen Figuren geht. Ja. Warum ist Figur A da und warum kommt die nicht von hier? Und, also
hat einhellig auch gute Kritiken gekriegt.
Ja. Hat gut Kritiken gekriegt, läuft aber nicht gut.
Läuft nicht gut?
Nee. Ist kein
wahrscheinlich, weil kein Star und weil kein der Titel, keine Ahnung.
Ja, weil es halt keine Franchise ist.
Naja, er holt sein Geld aber rein.
Er wird sein Geld reinholen.
Und naja, das ist das Tolle. Bei 80 Millionen ist das
keine Kunst.
Nee, das will ich nicht sagen, aber
er wird auch, glaube ich, den chinesischen und den asiatischen Markt stark bedienen, natürlich. Ja. Auch durch die Besetzung.
Und das war mit dem Gareth Edwards, der mir ja immer mutwillig Godzilla vorenthalten hat in dem Film.
dafür hast du jetzt Monarch.
Ich fand das gut. Ich fand das gut. Ja, dafür hast du wirklich Monarch. Also dann da.
Ihr habt den Trailer noch nicht gesehen.
Ja.
Ja. Im Fernsehen.
Ex und Hop.
Laufen. ja. Godzilla und seine Ex. Im Fernsehen laufen Sachen wie zum Beispiel No One Will Save You. Das hast du, glaube ich, gesehen.
Ich auch.
Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Geguckt.
No One Will Save You. Science Fiction. Untertassen landen in der Gegend, wo die alle das Mädchen hassen.
Auf Disney Plus hattest du gesehen.
Disney Plus, Außerirdischen.
Echt?
Ja, hast du gesehen. Ein sehr weit ausholender außerirdischen Film.
Okay.
Mit einer guten Story. Also das Mädchen wird von allem Ort gehasst und angerotzt.
Ja.
So. Das ist das Mädchen, die Schauspielerin auch in Booksmart mitgespielt hat und die vor allem bei Dopesick auch.
Ach doch, ach, jetzt, Entschuldigung, alles klar, ich bin voll im Bilde.
Ja, es kommen wirklich fliegende Untertassen.
Ja, ja,
da geht's
sehr klassisch.
Los.
Ed Wood-mäßig?
Nee, in gut. Die Außerirdischen auch so, wie sie einem in der Regel gereicht werden. Mit Silikonbackform und den alten wie neuen Film zu reichen, wie in den Standard-Außerirdischen mit der großen Rübe.
Aber hast du nicht auch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ist das jetzt, muss ich da jetzt drüber lachen? Ist das jetzt, also ich meine, ich sag mal, als die Aliens das erste Mal auftauchen?
Ja, das mag ich,
weißt
ja.
Du, das mag ich ja. Ich mag das auch. Nur, also es ist so ein bisschen, es ist wirklich so wie so ein Experiment, dieser Film. Ne? Der, weil ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber es geht auch ganz viel um Trauma.
Der Film hätte als 30-minütiger Kurzfilm ebenfalls funktioniert. Er war an der Kante seiner Länge.
Kann man sich das schön zu Halloween geben?
Ja, kann man ja, okay, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man wirklich was sucht, was so ähnlich ist, wo man sich so ein bisschen was vorstellen kann, dann ist es natürlich Science hier von M. Night
Shyamalan. Okay.
Mit Mel Gibson und so. Das ist so
aber
in the same ballpark.
Da wir ja gerade im
Grusel,
im gleichen Ballpark, was heißt das?
Der Ballpark, das ist dasselbe Stadion.
Im selben Stadion.
Ja. Da wir gerade im Gruselmonat Oktober sind, Halloween, ich habe die beiden ersten Folgen von The Fall of the House of Usher gesehen.
Und?
Ja. Auf Netflix. Ich bin ja ein großer Edgar Allan Poe-Fan. Ich glaube,
auch.
Was für dich
ist also du bist so wie man auf Antisemiten stehen kann.
Ja, Edgar Allan Poe, definitiv.
Die größte dumme Drecksau, die je rumgelaufen ist. Aber
die größte, aber mindestens.
Also Poe war gar nicht so schlimm wie Lovecraft.
Lovecraft war ja auch, ja.
Ja, die beide waren nicht ganz ohne, aber Lovecraft war noch weniger ohne. Ich will über die Leute das Herz ziehen. Ich glaube, Poe war ganz okay, der war halt gestört.
War der nicht drogenabhängig auch?
Auch, Opium, natürlich.
Sicher, das alles, Ibuprofen,
klar.
Franz Brandwein, jeden Tag ein Liter
Franz Brandwein. Ich glaube, der war auf Ibuprofen. Das war nicht so
schlimm. Ja, der war auf Ibuprofen, genau. Der Hühneraugenpflaster, süchtiger Hühneraugenpflaster.
Pass auf, lass uns jetzt mal.
Nachts lief er durch Pfalzmorf und hat die Leute auf Hühneraugenpflaster
diese Tür jetzt
angeschaut.
Mal gerade nicht so aufmachen, denn ich habe die ganze Serie noch nicht gesehen. Vielleicht wird das noch thematisiert.
Wir alle kennen die Geschichte der Untergang des Hauses Usher.
Genau.
Ne? Also nicht der Sänger und auch nicht der Untergang des Hauses derer, die Aschenbecher herstellen, sondern der langsam wahnsinnig werdende Patriarch des Hauses Usher, der Besuch kriegt von einem Freund.
Genau.
So, und dann geht das alles, aber der hat dann aber auch seine Schwester lebendig begraben in der klassischen Geschichte und das ist alles schlecht.
Genau, und das Ganze ist
eines der gruseligsten Hörspiel- Europaplatten. Man scheißt sich in die Hose.
Ja, Hans Clarin
übrigens. Hans Clarin.
Was übrigens, da muss ich ganz kurz einhaken, genau in der gleichen Woche aufgenommen worden ist wie Huibu und UX3 antwortet nicht.
Ja.
Mit den gleichen Sprechern.
Man hört das aber kaum.
Man hört das kaum.
Ganz wegen Infogeräusche.
Natürlich Edgar Allan Poe, die Hörspiele, wo wir schon drüber gesprochen haben, mit Ulrich Pleitgen und mit Iris Berben, diese lange Reihe, wo ja auch auf einer neuen narrativen Art und Weise diese Kurzgeschichten oder längeren Geschichten eingedampft oder ausgearbeitet worden sind. Eine ganz, ganz tolle Hörspielreihe. Wir hatten gerade erst den Film mit Christian Bale über Edgar Allan Poe.
Der gut war, mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr einfach, weil Bale toll spielt. Ja. Gar nichts.
Und wir sind jetzt quasi bei The Fall of the House of Usher quasi in der Millennial-Version, also nicht in den Vincent Price-Adaptionen, sondern es ist ein Hybrid aus, ich sag mal so, Succession oder sowas wie Denver Clan oder Billions, wie diese Familien-Clan-Serien auch heißen, zusammen mit modernen. Also die Episoden heißen auch alle so, wie die Geschichten. Also die zweite ist direkt die Maske des Roten Todes.
Ja.
Und wenn du die Geschichte kennst, weißt du, was passiert.
Okay.
So, das heißt, das ist einfach, ne, du weißt, was passiert. Es hat natürlich jetzt so ein bisschen Saw und so ein bisschen diese
Ästhetik.
Genau, ja. und so ein bisschen dieses Torture auch so ein bisschen ist dabei. Ich kann jetzt nur von den beiden ersten Folgen sagen, ich werde es mir auf jeden Fall weiter angucken. Es ist nicht für starke Nerven, also für schwache Nerven.
Also so, ja, okay.
Es ist sehr trivial, ist wie Rama-Werbung. Ja. Nichts für starke Nerven.
Aber darüber, ich glaube, darüber müssen wir wirklich nochmal sprechen irgendwann mal, wie das eigentlich ist mit diesen ganzen Strategen wie Lovecraft und Poe und so weiter. Inwieweit kann man sich dem unkritisch nähern? Ich meine, Matt Ruff hat das ja mit Lovecraft-Country kongenial gemacht.
Ja, ja,
und auch in der Serie wurde das ja auch wunderbar.
Die leider nicht fortgesetzt wurde.
Ich kann euch nur sagen, lest das Buch. Das Buch ist fantastisch.
Ja, aber die Streaming-Anbieter, die schießen schnell bei sowas. Wenn die wissen, die erste Staffel war nicht erwartungsgemäß, wir haben auch eine Klausel drin, dass alle Leute mehr Geld kriegen bei der zweiten Staffel, dann lassen sie es oftmals.
Ja, kommen wir zu einer Serie, die ähnlich gruselig ist. Last Exit Schinkenstraße.
Ja.
Meine Fresse.
Pass auf.
Was hab ich mich?
Pass auf.
Es gruselt mich.
Ja. Also
Planet Strunk.
Ich habe alles gelesen von Heinz Strunk, der sagt, es gibt keinen guten deutschen Humor und wir haben keinen einzigen guten deutschen Humoristen.
Doch, das nicht Heinz Strunk.
Ja, einerseits. Andererseits habe ich das Gefühl, er hatte 4 Wochen Zeit, das zu schreiben und hat sich sehr viel selbst bestohlen.
Er hat sich echt recycelt, muss ich sagen.
Er hat sich mega recycelt. Ja. In den Grundideen, in den Charakteren, in den Dingen, die sie sagen, in diesen Plattitüden, in diesen Stilblüten.
Das ist ein Spruch nach dem...
Ein dummer Spruch nach dem anderen. Also richtig auch mit Ansage und Absicht ins Gesicht.
Ja, ja.
Stiel ist nicht das Ende vom Besen, so das ganze Ding. So richtig zwei ältere Herren, die so in Doofheit erstarrt sind bei ihrer Pseudoschlagfertigkeit.
Ich habe leider den Namen seines Kollegen jetzt nicht auf dem Schirm. Es ist aber der gleiche Schauspieler, der auch bei Sophia, der Tod und ich den Tod spielt. Ja, also in der Verfilmung von Thies Ullmann.
Und natürlich Discounter spielt er auch.
Discounter spielt er auch mit. Es sind unheimlich viele.
Also er ist jetzt schwer im Kommen, glaube ich. Er ist sehr gefragt.
Toller Schauspieler.
Ja. Was halt bescheuert ist, ist zum Beispiel diese Szene, dass der Wumper sich zu Hause und diese ruhrgebietssprechende Frau von dem und die Familie, die Kesis, das war mal eine Idee aus dem Buch nach Diktat zu Bett oder so. Ich weiß, muss nach Notat zu Bett.
Die Titanic-Kolumne, die dann als Buch erschienen ist. Die Kesis ist aber auch jetzt ein Kinderbuch von ihm.
Aber die Kesis, vielleicht als Inspiration. Aber das recycelt er und das kriegt was unangenehm Sketchhaftes, wo du nicht weißt, warum das seine eigenen Kinder so aufzieht.
Ich fand das Sketchhafte fand ich ja gerade so ein bisschen angenehm in den ersten Folgen, wo ich dachte, das ist jetzt sowas wie so eine Art moderner Loriot für mich, wo ich Heinz Strunk ja auch ein bisschen verortet sehe als Humorist.
Ist er
auch. Mal mit drei Worten, Thorsten, beschreib doch mal, worum geht's denn konkret?
Es geht konkret darum, dass die beiden eine Coverband-Musik sind, und zwar hinten im Backprogramm, sie spielen Blasinstrumente.
Also Fleisch ist mein Gemüse.
Fleisch ist mein Gemüse im Prinzip. Das ist
taucht ja auch auf.
Taucht auf, ja.
Taucht im Prinzip kurz auf.
Es taucht alles auf. Also das ist
lass ihn doch mal.
Also große Recycling-Orgie. Wenn man sich denkt, okay, wenn ich schon was schreibe, was ich nie wieder benutzen darf, dann nehme ich das, was ich eh schon hier im Schreibtisch habe.
Ja.
Und die beiden fliegen aus der Band raus, weil die Sängerin ist irgendwie besser, als die beiden im Hintergrund tröten. Also, das wollen sie zu Hause aber keinem sagen. Heinz Strunk mit unfassbar beschissener Potschnittfrisur und auch den Klamotten, die sie ihm rausgesucht haben. Das ist sensationell wirklich gut. Ja, wenn man ja, Heinz Strunk kennt, ja, weiß man, dass er ein extremes Stilempfinden hat, was seine Anzüge angeht. Er ist toll frisiert, immer.
Er ist aber
toll eingekleidet.
Er ist aber auch schmerzbefreit, wenn es um Rollen geht. Ich sag nur Jürgen. Der ist
absolut schmerzbefreit, wenn es um Rollen geht. Ich empfehle immer noch den Kalender, den er gemacht hat, 2019, Du gehst tot. Diesen erotischen Herrenkalender gemacht. Ich bringe euch das nächste Mal. Du gehst tot. Du gehst sofort tot.
Ach so, okay.
Ja, unglaublich. Ich habe den immer noch und habe unten alles abgeschnitten, Blätter, denn trotzdem ist es unfassbar. Okay. Und Heinz Strunk ist ein Mann von tiefem Stilempfinden. Wenn du ihn siehst, denkst du dir, was für ein wunderschöner Anzug, wie toll er die Haare hat und so. Gute dann Uhr. Jedenfalls ist er so dieser Mut zu diesen komischen Lederjacken und diese seltsamen Jeans und alles die scheiß Halbschuhe, die er anhat, wenn ich schon und immer das sehe. Das
bevor er zu Pierre Panade transformiert wird. Ja, ja.
Und dann,
es Ausstattung, geht darum, super, großartig.
Also klassisch 80er-Jahres-Setting, dass auch man sagt, ich sag meiner Frau das jetzt nicht, wir müssen was tun, wir schreiben Ballermann-Hit, damit kann man Geld verdienen.
Auch so Kleinigkeiten wie dieses Herz mit den Flackerdingern drin. Also da tauchen wirklich Sachen auf, die du tagtäglich irgendwo siehst und du kennst jemanden, der das hat. Vielleicht hast du sowas sogar zu Hause. Ja. Auch diese Wandtattoos bei denen in der Küche und so weiter.
Das wo
du
ist denkst, eben genau das.
Und wenn dir das dann in diesem Kontext präsentiert wird, siehst du, was es eigentlich für ein Scheiß ist.
Das schafft es halt halt Strunk schafft es halt, die Bürgerlichkeit aus seinen Texten, wo er nicht aufhört, dadurch zu meandern, in ein kurzes Bild zu übertragen. Ja. Ja, wir wissen Bescheid. Ja. Das muss er können. Und,
Show, don't tell.
Show, don't tell. Und dann hast du halt, dann sagen die, gehen nach Malle und dann fangen die Stärken an. Es kommt auch nicht aus dem Arsch, dieses Hotelzimmer, das sie sich teilen.
Kennt man alles?
Alles. Aber die Songs...
Ja.
Die Songs von ihm sind ein Geniestreich.
Ja.
Ein absoluter, jeder Song ist erstmal für sich wahnsinnig catchy. Gegen meinen Willen finde ich die gut.
Ja.
Wirklich gut.
Ja,
zum anderen sind die unfassbar dumm, bescheuert, naiv. Liebesdöner.
Emoji.
Emoji, sprichst du Emoji? Liebesdöner, aber auch Alarmstufe, Rahmstufe. Das sind schon die... Die sind gut, die Songs. Das ist gut, ja noch das Schlimme dabei.
Ja.
Die sind auch noch gut.
Ja.
Und wie er das dann bringt, das ist sensationell. Die Stärke bei ihm ist echt das Songschreiben. Nämlich dieses absolut, wo du dich komplett entblößt in deiner Blödheit für den Song. Ein Thema zu nehmen, das einfach auch nicht mehr frisch ist.
Ja.
Das auch trivial ist. Und das mit so einem Beat und das ist super. Also die Songs sind alles so. Man freut sich immer auf so ein, ist wie die Dinosaurier in Jurassic Park. Du wartest, dass die wieder auftauchen. Wieder, so.
Also es geht, im Grunde geht es um eine Männerfreundschaft und einer von den beiden ist tatsächlich talentiert.
Ja.
Ne? Und der
beide
andere,
sind für sich genommen talentiert.
Ja, aber trotzdem, der eine ist ja, man kriegt immer mehr mit, der steht eigentlich nur rum, der macht ja nicht wirklich was. Ne? Und meine Kritik war, ich und meine Frau haben Spaß gehabt.
Ja.
Und ich fand aber, dass es dann in der zweiten Hälfte so ein bisschen geschwächelt hat.
Ja, es gibt diesen einen Punkt, es gibt diese Szene. Und diese Szene, denkst du, die siehst du und denkst, das ist jetzt auf einmal eine ganz andere Serie. Und das ist leider die Szene mit Bjarne Mädel.
Ja, ganz genau.
Und da ist auf einmal alles anders.
Da ist alles
komplett
anders.
Komplett alles anders. Es hält an und es wird...
Und es hält auf.
Es hält auf und es... Leider passiert jetzt Folgendes. Da, wo jetzt ein Dreh kommen könnte, ein Twist, irgendeine Charakterentwicklung, bleibt alles beim Gleichen.
Ja.
Und es wabert aus.
Es kriegt so eine merkwürdige...
Lass uns das zu Ende bringen.
Ja, Entschuldigung. Ja, ganz
nein,
genau.
Ich meine nicht dich, ausnahmsweise gerne.
Nein, es kriegt plötzlich so eine merkwürdige Wichtigkeit. Weißt du, da taucht plötzlich eine Figur auf. Warum kriegt die jetzt so viel Raum? Warum wird der jetzt so viel Raum gegeben?
Ist eine tolle Schauspielerin, aber sie machen nichts draus.
Ganz genau. Das ist dann noch das. Und ich glaube wirklich, dass man einfach so gedacht hat, ach, der bei Bjarne Mädel, der hat auch noch Bock. Ja, komm, dann kriegen wir, komm, den schreiben wir noch schnell was rein.
Also ich habe mir das angeguckt. Diese 30-Minuten-Folgen mal 38
Minuten.
Die
lassen sich ja so wegschlonzen.
Die lassen sich wegschlonzen. Du hast aber das Gefühl, was wir in diesen 38 Minuten gesehen haben, hat in 10 gepasst.
Ja.
Das muss man auch sagen.
Es ist wie so eine Sketchform und es ist eben nicht Jürgen. Und Jürgen ist ja wirklich ein Buch, das Buch kam damals gleichzeitig mit dem Film raus. Ich glaube, auch auf Netflix gab es den auch, oder haben wir ja gesehen, wo Heinz
ist
Strunk...
Ist der bei Netflix?
Ich glaube ja, aber da ist Heinz Strunk auch fantastisch als Schauspieler.
Ich glaube, der ist in der Mediathek. Der ist, glaube ich, in der Mediathek.
Mit Charlie Hübner und Friederike Kemper, ganz großartig. Aber da hast du jetzt so viel Gastauftritte Auftritte, Olli Schulz. Dann hast du noch einen, wie ich finde, sehr, sehr, sehr schönen Auftritt von Rocco Schamoni noch. Ich würde es machen. Ja, ich würde es machen. Ja, nee, wenn ich es mache, ich würde es machen. Und das ist alles schön, die zu sehen.
Und den Dings doch auch, den, wer den Bandleader spielt. Am
Charlie Hübner.
Charlie Hübner, auch immer gut.
Immer gut, immer schön, alles ganz klasse. Ja. Aber es hat mich dann doch ein bisschen unterfordert, was ich so schade fand, weil es fing so schön an und gerade diese Kurzform, es sind, glaube ich, noch nie mal 20 Minuten pro Folge.
Nee, es sind keine 30 Minuten.
Es sind keine 30
Minuten. 26 Minuten immer so ein bisschen.
Kann man machen, aber schade. Und ich glaube, es liegt wirklich an dieser Recycling-Geschichte.
Nee, ich glaube, es liegt daran, dass Heinz Strunk ist in der Lage, für die Mediatheken dieser Welt und fürs Kino tragisch lustige Figuren zu entwerfen, wie kein anderer momentan. Es ist einfach nicht drin. Das macht Heinz Strunk.
Ja.
Du möchtest weinen. Es gibt eine Kurzgeschichte, da kommen immer die Tränen. Wenn, wirklich.
Okay.
Der hat eine Kurzgeschichte, die wirklich irgendwie eklig und bescheuert ist und dann irgendwann klopft der Tod und dann läuft mir immer so ein Tränchen runter. Ich kann da gar nichts gegen machen. Mhm. Das ist sowas von gut, was der schreiben kann. Gerade die Kurzgeschichten sind sensationell.
Ja. Okay.
Und im Lustigen wird
der
schnell...
Der gelbe Elefant jetzt gerade, ne?
Wird er schnell, und dann gab es das Teekännchen und so und das ist alles unglaublich gut. Wirklich. Da ist eine Geschichte drin, muss ich mal bei weinen. Das habe ich bei Geschichten nicht so häufig. Mhm. Und der kann diese tiefen, kaputten, schrägen, lustigen, uns verwandten Figuren schreiben. Aber
doch sympathische
Figuren. Ja, aber auch diese mit Anlauf scheiternden und schon gescheitert und nicht bemerkten.
Ja.
Und das, glaube ich, ist das, was Amazon Fiction nicht wollte.
Mhm,
die
wollten,
haben schon gesagt, Heinz Strunk, gib uns den Heinz Strunk Humor auf die 12.
Ja.
Und das hat er halt von ihnen bekommen.
Ja. Es ist immer noch besser als vieles, was läuft online, aber ich freue mich auf den nächsten Roman und auf das nächste Großwerk von.
Also ich fand's gut.
Ich fand's auch gut, aber
der baut dir alle zwei Latte, Jahre, baut er dir einen Bentley.
Ja.
Und die Amazon hat gesagt, wir
brauchen
bauen Uber. Uns ein Lupo, aber wir brauchen den nächsten Donnerstag.
So
ungefähr. Und dann hast du gesagt, okay, das Auto ist so ein bisschen mittel, aber was für geile Musik läuft.
Ja.
Das
ist halt gut gefilmt, sieht gut aus, gute Ausstattung, Kamera ist super.
Amazon ist das sowieso sensationell in der Produktion. Das ist unglaublich, wie gut bei denen alles aussieht. Die machen keine Kompromisse, das sieht alles top aus. Vom Titel über den Schnitt, die Bildsprache, die Bildqualität ist alles toll.
Ja, die haben auch Kohle ohne Ende.
Und jetzt noch.
Ja, aber du musst es ja trotzdem können. ARD hat auch Kohle ohne Ende.
Und jetzt das Geld noch ein bisschen. Jetzt das Geld noch ein bisschen in die Geschichten stecken und so weiter und dann sind wir auch zufrieden. Lessons in Chemistry auf Apple Plus.
Ja,
du hast die erste Folge gesehen.
Habe ich die erste Folge
gesehen. Ja, ich auch gestern.
Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das ist Brie Larson. Das ist eine Geschichte, die ist nicht basierend auf einer wahren Geschichte.
Aber auf einem Roman.
Auf einem Roman, aber es geht natürlich auch um eine Frau, eine Chemikerin, deswegen Lessons in Chemistry, eine Frage der Chemie, wie man in Nürnberg sagen würde, in die Chemie.
Man sagt ja auch Chinese.
Oh, furchtbar, hör auf.
Chinesen im Fernsehen, Telekinesen.
Da ist er wieder.
Und auf jeden Fall Brie Larson, toll, also es hat man auch alle schon gesehen, Masters of Sex, diese ganze Geschichten, 50er Jahre, 60er Jahre, Frauen jetzt in Männern berufen und hast du auch bis zum Schluss gesehen, dass es dann noch eine Kochstunde danach gibt, dass noch ein als Bonus hinter jeder Folge wird noch mal etwas gekocht.
In der ersten Folge
kochen sie dann die Lasagne nach und sprechen dann über
also, den... Also aber ernsthaft? Also
ernsthaft und reden, aber es ist so ein bisschen Alfredissimo.
Aber
ohne Violett.
Oh, nett.
Ja, das
ist auf jeden Fall nett. Sex Education, 4. Staffel, hast du was schon gesehen? Nee, noch nicht.
Hennes, da muss ich, du hast mir das ja als Hausaufgabe nochmal
gegeben. Machen wir dann, reden, ist ja noch nicht fertig. Morning Show ist auch noch, ist auf jeden Fall sehenswert, Sex Education. Ich freue mich sehr auf die neue Doctor Who Staffel mit dem neuen Doctor. The Morning Show, John Hamm als eine Art Elon Musk, Jeff Bezos.
Was habe ich denn nun mal Tolles gesehen, was ich lange schon nicht mehr gesehen hatte und was jetzt, wo ich es guckte, noch toller ist als vorher auch schon.
Oh, was mag das sein?
Was mag das denn sein? Ja, Thorsten, was mag das sein?
Lass mich doch mal kurz überlegen.
Sprich geschwind.
Ich weiß es.
Wohl an?
Ich weiß, ich muss überlegen.
Machen wir beim nächsten Mal.
Die Tollkühnächste in ihrem fliegenden Bett.
Nee, Flight erstmal. Erstmal Flight mit Denzel Washington.
Das hast du, glaube ich, letztes Mal schon erzählt.
Ist das der Zemeckis Flight?
Das ist der Zemeckis Flight. Ey, was für ein sensationeller Film. Und danach habe ich noch gesehen. Ich komme nicht drauf. Irgendwas ganz Tolles.
Reden wir auf jeden Fall vielleicht beim nächsten
Mal. Ja, machen wir beim nächsten Mal.
Mal.
Ist gar nicht das Podcast-Thema, sondern ich 20 Minuten überlege, welchen Film, den jeder kennt, den ich schon gesehen habe.
Ich glaube, das hat auch einen gewissen Unterhaltungswert. Ich glaube, es gibt Leute, die würden dir auch beim Überlegen zuhören und gucken. Oder ja, wenn du deinen Bart so am
Mikro... Löhnen!
Ja, das ist...
Schrubber, das ist
Eis. Oder man müsste nach Löhne fahren. Kann denn Löhne...
Bünde sein.
Bünde sein.
Ja,
genau.
Kann denn Löhne Bünde sein?
Was ist denn... War das Marika Röck? Ja, ne?
Bitte was?
Marika Röck war das.
Das war Marika Röck und Mar war es ihre Schwester.
Marika Röck.
Ja, die heißt nur Rika Röck, aber das war mal Rika Röck und jetzt ist das halt Jürgen Röck, Transgender.
Rika Röck. Kommen wir zu, wir sind euch noch die Mystery Box schuldig, beim letzten Mal haben wir nicht die Zeit gehabt.
Denn und heute haben wir sie
auch nicht den Bock.
Heute haben wir sie auch nicht,
das spart Geld. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Nein, wir haben euch gefragt, welchen Film würdet ihr gerne als Musical sehen, nachdem ich im August war ich in Back to the Future in London. Jetzt kommt tatsächlich Der Teufel trägt Prada in London als Musical und in Dortmund läuft Das Kapital, The Musical.
Echt? Habe ich gesehen.
Ja.
Blair Witch Project als Musical, das wäre auch witzig.
Naja,
das wäre gut.
Ihr habt uns auf jeden Fall einiges
Equalizer was, Musical. Was? Ich sitze im Café, hier ist mein Löffel.
Ich sitze im Café, der Teebeutel und trinke im
Taschentuch. Wieder, bum, bum, der alte Mann und das Meer. Da ist die Nutte. Ich würde es gucken.
Es gab ja auch schon Jerry Springer, The Opera.
Ja.
Gab's ja auch schon.
Ja.
So, jetzt gehe einfach mal durch, was ihr habt uns wunderbare Vorschläge geschickt. Das Texas Chainsaw Massacre, also es wurden sehr viele Horrorfilme als Musical gewünscht. Das Texas Chainsaw Massacre als Musical, das Problem ist nur, die Kettensäge wäre zu laut.
Ja.
Oldboy wurde mehrfach gewünscht.
Oh, ist geil.
Okay. Die Hard auch als Musical.
Ja, warum nicht?
Ich war ja in Edinburgh auf dem Fringe Festival, da gibt es ja auch oftmals so Musical-Comedy-Sachen und da war auch Die Hard dabei. Habe ich aber nicht gesehen. Matthias Jodoki und Markus Kuhl wünschen sich Jurassic Park als Musical, aber beide wünschen sich das aus der Sicht der Raptoren.
Ja.
Okay.
Ja.
Jurassic
Park. Verschwommene Leute in Arbeitsanzügen.
Da bringen sie Ziegen.
Lass mal bitte auf, mit deiner Uhr zu spielen.
Ja, ich spiele gar nicht. Ich mache mir die nur nach vorne. Meine Güte,
Wir sind jetzt gerade bei deinem Thema. Es gab ja den Song von Weird Al Jankovic, Jurassic Park Jankovic. Is Frightening in the Dark.
Ja. Genau.
Dirk Pflüger, das fand ich sehr schön. Dirk Pflüger aus Herne wünscht sich, Achtung, Theo gegen den Rest der Welt. Mit Helmut Sanftenschneider in der Titelrolle und dem Hit Ich hab noch einen Finger in Marseille.
Sensationell.
Sehr, sehr gut. Weitere Filme, die gewünscht worden sind. Herr der Ringe.
Nein.
Der Pate.
Ja.
Pulp Fiction.
Nein.
Guardians of the Galaxy als Musical. Es gab ja Rogers, the Musical, was ja auch in Disneyland sogar aufgeführt worden ist. Jan Meyer aus Bremen wünscht sich Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe.
Als das habe ich diesen Film gehasst und für beschmiert empfunden.
Und wir haben kein Geld für Kostüme.
Als Kunstfurz-Musical.
Und heute findest du ihn richtig toll.
Nee.
Okay.
Leo Klugius aus Weihe wünscht sich Ready Player One. Den DeLorean gibt's ja schon, aber dann würde auch die ganze Zeit, Achtung, Oasis laufen.
Oh ja.
Ihr versteht. Paul Furkert aus Dresden wünscht sich Eraserhead von David Lynch.
Oh, ja, Gott, oh Gott.
Wir geben das mal an Jörg Buttgereit weiter. Big Lebowski wurde sich gewünscht. So, was war das?
Zu darstellerabhängig.
Das stimmt auch auf jeden Fall. Jan Gruber aus Wien wünscht sich The Prestige als Musical. Sehr alle können Idee. Singen, nur David Bowie ist halt nicht zu ersetzen.
Ja.
Jetzt kommt Micha aus Gräfin Hainichen. Hallo, ihr Bekloppten. Ich würde gerne The Bear als Musical sehen. Mit gesungenen Aussagen wie Das Messer ist nicht scharf oder der Donut schmeckt sehr gut.
Ja,
am besten auch in Bochum aufführen, dafür den Mist mit den Rollschuhen absetzen. Ja, wir gehen das einfach
mal so weiter. Mit den Rollschuhen hat schon seine Daseinsberechtigung.
Finde ich auch. Finde ich auch.
Gesehen.
Das ist wir haben eine wunderbare Schreibung, aber vorher möchte ich noch mal kurz lesen. Lukas Vloch aus Münster schreibt uns, guten Abend, werte Herren Strenderberg. Sehr schön. Ich wünsche mir das Schweigen der Lämmer. Ja. In wortwörtlicher Interpretation. Ein paar bedauernswerte Jungschafe werden mit einem gut sitzenden Maulkorb in Hannibal Lecter Optik 3,5 Stunden lang auf einer schäbigen Bühne eines Salzgitterer Kellertheaters angeleint und stehen sich geräuschlos die Hufe platt. Die maskulinen Vertreter des zunehmend irritierten Publikums führen dadurch automatisch eine leicht abgewandelte Live-Performance von Männer, die auf Ziegen starren, auf. Meter. Und der Veranstalter hofft die ganze Zeit, dass Peter keinen Wind von der Sache bekommt. Werbetext, der ultimative Kontrast zu allem, was auf TikTok geschieht. Stundenlange Abwechslungsarmut in einer drückend deprimierenden Atmosphäre. Hier ist wirklich für niemanden etwas dabei.
Ich glaube, das sehr läuft schön. Schon in Salzgitter, aber ich es glaub, gefällt so. Mir.
Es ja. sehr, sehr gut. Mir. Aber, Thorsten, ich habe etwas, und das musst du vorlesen.
Ach ja, schon wieder?
Ja. Ja. The Shining, das Musical.
The Shining.
David John Husted, alias Mr. Sputnik aus Berlin.
Wenn du Husted heißt, muss ich ihn nur Mr. Sputnik nennen.
Was Husted, mit dir? Wir haben ein Problem.
David John Husted, ja. Intro, Ouvertüre, das unheimliche Main-Theme aus dem Film, komponiert von Rachel Elkins und Wendy Carlos, ertönt.
Das fand ich, das Musical passen auch zu unserer Tischdecke jetzt hier.
Gleich Refrain. Ein seitlich aufgeschnittener VW-Käfer wird auf die Bühne gezogen. Das ist Darin befindet sich die Torrance-Familie, die sich musikalisch vorstellen. Jack, Wendy und Danny. We're the Torrance family, we're crazy as shit. Jack, I'm a psycho. Wendy, I'm neurotic. Danny, and I'm a creepy kid. What's up, Doc? Hier handelt es sich um ein Duett zwischen Danny und Halloran. Clou ist, dass die Sänger während des Songs den Mund nicht öffnen. Und der Gesang quasi aus dem Off eingespielt wird. So. Sehr gut. All work and no play makes Jack a dull boy. Eine lockere Tanznummer, während Jack im Scheinwerferlicht alleine an der Schreibmaschine auf der Bühne sitzt und begleitet von Typewriter-Song. Ping-Pong. Auf die Tasten hämmert, erscheinen mehrere Tänzer auf der Bühne, verkleidet als überdimensionale Tasten einer Schreibmaschine. Die Tanzchoreografie besteht im abwechselnden Auf- und Abhüpfen. Der Gesang beschränkt sich auf die ständige Wiederholung des Satzes mit dem zunehmenden Tempo. I'm not gonna hurt ya. I'm not gonna hurt you. Ein romantisches Duett zwischen Jack und Wendy. Super.
Hier geht's weiter. Es geht super. Noch, es geht noch weiter. Es ist wirklich
steht großartig. Steht leider komplett drauf. Ja. Redrum. Der große Showstopper vor der Pause. Während auf der Leinwand die sich öffnenden Fahrstuhltüren mit dem auslaufenden Blut zu sehen sind und sich der Hotelflur von diesem mit eben jener Flüssigkeit bis zur Raumdecke füllt, öffnet sich der Boden der Bühne und ein Pool gefüllt mit blutrotem Wasser fährt nach oben. An dessen Rand sind wir Tänzerin, gekleidet als die Grady-Zwillinge. Sie singen Redrum, Redrum, it's murder spelled backwards. Redrum, Redrum, it's actually kinda obvious. Oh Gott. Ein mehrstufiger Springbrunnen erscheint aus dem Pool und fährt mit Jack und der Dame aus Zimmer 237 nach oben. Allerdings hat sich letztere in eine Greisin verwandelt. Jack bemerkt es und fällt rücklings in den Pool. Die Tänzerinnen begleiten das Ganze mit überschwänglichem Chorgesang. Die Musik schwillt an, das Licht geht aus, der Vorhang fällt. Die Pause wird zum Wischen benutzt. Zweiter Teil. Großes Solo von Jack. Here's Johnny, gesungen zur Melodie von Hello Dolly. Here's Johnny, yes it's me, Johnny. And I'm here to hack you up in little bits. So please come out, Wendy, and don't hide from me. Or I huff and puff and blow your house right down. Danny Boy. Kunstschnee fällt von oben. Während Jack Danny durch das Labyrinth verfolgt, singt erster eine leicht abgeänderte Version der irischen Ballade. Jack, oh Danny boy, let's find me and kill you. From head to toe, I'll hack you up in bits. And when you die, I know you go to heaven. And in the end, we'll just call it Quits. Outro. Während ein einzelner Scheinwerfer auf den festgefrorenen Jack gerichtet ist, erklingt Midnight, the Stars and You. Die gesamte Besetzung erscheint zum Abschlussbild und stellt das Gruppenfoto vom Ball am 4. Juli 1921 nach, mit Jack in der Mitte, alles in schwarz-weiß. Vorhang, Licht an, sauber machen. Ja, ein Meisterwerk,
David,
wenn du mich fragst.
David, John Huston, ein Meisterwerk. Vielen Dank. Wäre das nicht mal was für deine Sendung? Ich meine, wenn der Böhmermann das kann, kannst du das doch auch.
Was denn?
Ja, mal so ein Musical dann mal so als
Nein.
zwischendurch.
Nein, ich möchte eins schreiben für mein neues Programm, das heißt Spagullo. Ja. Das, ich glaube, ich mache das Musical Spagullo.
Würdest du, wenn The Shining in the Musical in dieser Form laufen würde, da wärst du doch der Erste.
Ich würde mir so angucken.
Ja,
so
ja klar.
So das ist, die ganze Idee ist aber auch super. Ja. Das fängt bei mir an, wenn du kriegst mich mit so einer Scheiße wie einem seitlich aufgeschnittenen VW-Käfer.
Ja, ja, ja.
Weißt du? Ja, ja. Das hat man. Super. Ihr wart, sehr, sehr gut. Ihr wart alle toll. Ihr wart alle ganz toll. Und wir losen jetzt den Gewinner oder die Gewinnerin oder das Gewinner aus. Da kommt noch
und
eine
Tennis Bender hat wieder die Lostrommel.
Ich habe wieder die Original. Die das ist die Original Bingo-Trommel.
Und,
da ist nur schon eine cool.
Und er dreht. Er dreht jetzt. Da drin befindet
ich
sich
am Rad.
Kugeln,
ich drehe am Rad. Einmal
und,
so.
Und hör auf. Okay.
Oh, da ist er schon.
Eine
da ist er
Kugel
schon.
Ist gefallen.
Gewonnen hat.
Hat.
N37.
N37,
das ist schon der Name.
Wir sind gespannt. Wir sind ja gespannt, was
Android aus Gütersloh.
Und M27.
Martin Riedel aus Weil der Stadt.
Aus Weil der Stadt.
Weil der Stadt was? Was ist das
für ein genau, das ist in Deutsch.
Weil der Stadt,
was soll das
weil der Stadt das Geld fehlt. Was ist das für eine.
Weil der Stadt,
was ist das?
Fehlt.
Martin Riedel.
Martin Riedel.
Glückwunsch, du bekommst unsere Mystery Box. Und nochmal danke an alle, die geschrieben haben.
Ja.
Das
ja.
hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, das durchzuarbeiten. Und wir freuen uns auf die nächste Mystery Box. Und diesmal.
Ich bin gespannt.
Möchten wir. Ich hab's mir ausgedacht. Ich bin jetzt einfach mal.
Du hast deinen Soll erfüllt heute mit.
Ja. Pass auf.
The Hill Have Eyes.
Welcher Auftritt in welchem Film oder welcher Serie ist euch am meisten in Erinnerung geblieben? Es muss nicht der erste Auftritt sein. Es kann auch ein anderer Auftritt einer Person, einer Figur sein. Ja? Ich gebe einen vor. Mission Impossible, Dead Reckoning. Der Moment, wo Tom Cruise in den Zug reinfliegt. Ich glaube, da hat keiner mit gerechnet in dem Moment, dass das passiert, oder?
Ach so, okay.
Das war ein Auftritt, der mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird.
Aber das ist ja nicht sein erster Auftritt.
Nein, darum geht's auch nicht. Es soll nicht der erste Auftritt der Figur sein. Es soll nicht die Einführung der Figur sein, es soll ein Auftritt, wie der Auftritt, dieser spezielle Auftritt inszeniert.
Das ist aber sehr schwierig.
Es ist schwierig, deswegen.
Nein, es ist total simpel.
Aber es ist eine
total
Sache.
Simpel.
Eine Sache nehmen wir raus. Eine Sache gilt nicht. Und zwar sämtliche Auftritte in Avengers Endgame mit den Portals.
Ja.
Weil das ist. Das
und
kann
ich nehme aus Chicane noch das Schweigende Lämmer raus.
Was, welcher Auftritt wäre das? Was?
Das ist der erste Auftritt von Hannibal Lecter.
Also quasi die Kamerafahrt quasi, an
du hast ja 20 Minuten lang kriegst eine Frikadelle ans Bein gelabert.
Ja.
Und dann steht er da. Die haben übrigens diesen Overall, diesen Gefängnisoverall, maßgeschneidert. Weil die sagten, das muss elegant aussehen.
Ja.
Deswegen war es ein maßgeschneidert angepasstes Modell.
Total auch, super. So, auch so eine wahnsinnige Synchrongeschichte, natürlich Rolf Schultz. Als Anthony Hopkins, als Hannibal Lecter. Dann ist sogar noch.
Keiner kann ihn übrigens besser als Rick Cavanian. Unfassbar, wie gut
Jan
der
van Weide ist aber auch sehr gut. Und
aber nicht so gut wie Rick Cavanian.
Ja, aber warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, noch, wie heißt denn nochmal der Sohn von Rolf Schultz? Der kann ihn auch sehr
auch,
gut.
Der ist sehr ähnlich und macht auch Redford jetzt und so weiter. Ist natürlich auch kein junger Mann mehr. Und,
aber Schweigen der Lämmer ist auch, wo wir
Schweigen der Lämmer,
bei Synchro waren. Also, natürlich Hansi Jochmann als Jodie Foster.
Sensationell, ein Triumph.
Weißt du noch, wer John Glenn synchronisiert?
Scott Glenn.
Ich
muss überlegen.
Weißt du es?
Nee.
Ich muss reinhören. Eben.
Musst du reinhören?
Sag.
Peter Matic. Peter Matic, also okay. Ben Kingsley.
Ja, okay.
Und,
ja, stimmt, natürlich.
Ja, sogar Friedrich Bauschulte ist sogar dabei in so einer ganz, ganz kleinen Rolle.
Apropos
großartig synchronisiert.
Ben Kingsley, haben wir eigentlich über diese ganzen Roald Dahl-Kurzgeschichten geredet?
Beim nächsten Mal.
Wie kommst du jetzt drauf?
Weil wir nicht drüber geredet haben. Ben Kingsley spielt in der ersten mit.
Nee, er spielt in allen mit.
Ach so, ich habe aber die erste nur gesehen.
Auf Netflix.
Roald Dahl?
Von Wes Anderson. Alle von Wes Anderson.
Ach, diese halbstündigen
Geschichten. Ja, guck das mal. Kannst du den Code für Netflix an der Elternstelle kaufen.
Mit Benedict Cumberbatch.
Ja, Benedict Cumberbatch. Synchronisiert von meinem lieben Kollegen Sascha Untermund.
Also ich glaube, es sind vier oder fünf Filme.
Roald Dahl natürlich auch ein nicht unumstrittener Autor.
Aber wer ist das schon?
Trotzdem, wer ist das schon?
Auch alle anderen draußen werden in 20 Jahren sagen, Streberg, das Schwein. Aber benutzen wir den Moment jetzt.
Einfach
heute,
um zu sagen, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.
Ja.
Wie gesagt,
in 20 Jahren wird es heißen, Streberch, warum Welpen? Aber heute
Nee, in 20 Jahren, Thorsten, in 20 Jahren wird es heißen Strebergs Helfer.
Ja, nackte Zwerge in roten Napalier-Säcken, pfui,
also Streberg. Welchen Auftritt in welcher Serie oder welchen Film findet ihr am bemerkenswertesten, ist euch am meisten in Erinnerung geblieben? Guckt in unsere Shownotes, da steht die E-Mail-Adresse. So soll es sein, Gary?
Shownotes.
Shownotes oder steht es unten auch eingeblendet?
Nee, in den Shownotes.
In den Shownotes.
Was kann, also, wir können das,
wir können es auch einblenden. Wir haben die Zeit. Einsendeschluss.
Ja, da lassen wir uns nicht lumpen.
Einsendeschluss ist der 15. November 2023. Sagen wir deswegen, weil immer mal wieder E-Mails kommen, die sich auf alte Mystery Box Folgen beziehen, wo wir sagen,
Daktari, ich will jetzt sofort die VHS. Ich
bewundere immer die Leute, die wirklich so ohne jegliche Anrede wirklich so, Daktari, nix.
Und man weiß, wir kriegen diese Mails und wir wissen teilweise gar nicht, um was es geht.
Wir legen Wert auf Umgangsformen in den persönlichen Anschreiben. Also bitte, die beginnen mit, darf ich antragen? Sire.
Hallo ihr drei, ich möchte...
Rabauken, Spitzbuben.
So ein bisschen Content, wie sagt man?
Kontext. Also Kontext. Ja, das ist ein bisschen, überhaupt erstmal reinkommen. Immer ein bisschen warm machen.
Das bisschen Kontext macht ist sich, doch halb so schwer.
Ja, macht sich von allein, sagt mein Mann.
Was? So, bevor das jetzt hier
Johanna komplett, von Kotzian.
Ja. Ado? Ich hätte jetzt beinahe was gesagt,
mit der Goldkante. Ado mit der Goldkante klingt auch wie ein Superheld eigentlich.
Stimmt.
Gen V habe ich gesehen.
Aber ist das Ganze da in ihrer Hose? Ich bin Ado mit der Goldkante.
Die Kiste machen wir jetzt nicht auf.
Ja.
Noch ist er schlaff in der Wäsche, jetzt ist er steif in der Hose. Mit diesem Spruch gehen wir jetzt raus. Also 15.
Ich denke November. Nicht, dass wir mit diesem Spruch rausgehen sollen. Hat irgendwann noch was Erbauliches? Das ist ja ganz schrecklich.
Alles Gute.
November, 15. November ist der einzelne Schluss. Schickt uns euren liebsten Auftritt. Welcher Film, welche Rolle? Welcher Film, Serie, welcher Film, welche Rolle? Serie. Ich komme nicht mehr raus aus der Nummer. Gary, hilf mir.
Okay, Schleife. Alles Gute, auch beruflich. So.
Wo ist der Arsch?
Es wird gekackt.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Bräter und Rehbein. Berg, Streh, mit Sträter, Bänder und Strehberg.